Audio Now.
Quatsch mit Soße, ein Podcast von Essen und Trinken. Ihrem Magazin für kulinarische Trends, feine Rezepte und guten Geschmack. Chefredakteur Jan Spielhagen ist leidenschaftlicher Hobbykoch und Allesesser. Christina Holstein ist Redaktionsleiterin von essenundtrinken.de und eingefleischte Vegetarierin. In ihrer Versuchsküche empfangen die beiden prominente Köche und kochende Prominente und sprechen mit ihnen darüber, wie, wo und warum Essen den Takt unseres Lebens bestimmt. Währenddessen wird im Hintergrund geschnibbelt, gebrutzelt und gekocht, denn die Magazinköche bereiten live das Lieblingsgericht des Gastes zu. Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken.
Herzlich willkommen in der Versuchsküche hier von Essen und Trinken, in der wir seit vielen, vielen Jahrzehnten die Rezepte für unser Magazin machen. Und neben mir sitzt Christina Holstein, die Redaktionsleiterin von Essen und Trinken. Und wir haben einen Gast, Christina.
Hallo, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier wieder treffen. Heute mit einem wieder mal großartigen Gast. Und da muss ich kurz Luft holen, um die ganzen Titel anzukündigen. Denn wir haben hier sitzen einen Fernsehproduzenten, Moderator, Journalist, Medienmanager, Regisseur und Schriftsteller. Hier sitzt bei uns Hubertus Meyer-Burkhardt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich habe die Einladung gerne angenommen.
Wie schön. Lieber Hubertus, ich habe in der vergangenen Zeit ganz viel über dich gelesen. Und ich habe dabei ganz viele Dinge erfahren, die ich nicht wusste. Und das hat mich überrascht. Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich dich seit Kind natürlich aus dem Fernsehen kenne. Und zweitens, weil wir seit einiger Zeit befreundet sind und permanent über das auch sprechen, was du so tust.
Da hoffe ich nicht. Das wäre ja schlimm bei der Freundschaft, wenn man immer nur über mich sprechen würde.
Das stimmt. Aber es ist natürlich schon immer, wie wir Männer so sind.
Glaube ich auch nicht. Jan spricht auch mal über sich.
Ja. Achso, das habe ich ganz vergessen. Das stimmt. Aber heute soll es ja um dich gehen. Und mir ist aufgefallen, dass egal aus welcher dieser beiden Perspektive, ob als Freund oder als dich beobachten aus der Entfernung, ein Teil deines Erfolgsgeheimnisses, glaube ich, ist, dass du immer sehr höflich und sehr respektvoll mit den Menschen umgehst, mit denen du zu tun hast. Und eine besonders schöne und gepflegte Sprache führst. Und jetzt komme ich auf dein neues Buch. Das heißt nämlich Die ganze Scheiße mit der Zeit.
Diese.
Wie konnte denn
diese ganze Scheiße?
Diese ganze Scheiße, wie konnte denn das passieren?
Naja, ich habe, also erstmal glaube ich, dass es kein, wenn ich mal zu der Voraussetzung der Frage kommen darf, es gibt kein Erfolgsgeheimnis. Ich habe einfach drauf losgelebt, immer. Ich habe die Städte gewechselt, wenn mir die Städte nicht mehr gefallen haben. Ich habe die Arbeitgeber gewechselt. Ich war in den Aufbaujahren, also in der Startphase meines beruflichen Tuns, war ich einfach ein Wandergesell und habe das auch genossen und habe das auch, ich habe überhaupt nicht strategisch gedacht. Und es ist wahrscheinlich auch das Privileg der Generation, der ich angehöre, dass das nicht so nötig war.
Ich würde das gerade sagen, ja. Hat man da nicht Angst, dass da nichts Besseres mehr kommt? Weil
ich habe so, das
für mich in dieser Generation hört sich das komisch an, sich so zu trauen, immer den Cut zu machen.
Weißt du, trauen würde ja wiederum bedeuten, dass du Mut überwindest. Mhm. Aber ich hatte das bedurfte nicht des Mutes. Ich habe als Kind, ich komme gleich zum Titel, aber ich habe als Kind beispielsweise bin ich immer mit dem Fahrrad zur nahen Autobahnbrücke gefahren und habe den Fernfahrern hinterher gewunken, als ich so 6, 7 war. Oder ich habe immer Lufthansa-Kapitäne beneidet, als ich Kind war. Ich hatte also immer oder Kapitäne, die zu, also der Handelsmarine, die zur See fuhren. Ich wollte eigentlich immer, und in Wahrheit hat sich das auch nicht wirklich verändert. Ich wollte eigentlich immer unterwegs sein. Ich war kein Schollenmensch, wie der Psychologe oder der Soziologe das sagen würde. Ich brauche keine Heimat im Territorialen. Ich bin, glaube ich, eher die Heimat in mir oder in der Sprache. Und damit komme ich wieder zu dir. Mhm. Der Reich-Ranitzky hat ja gesagt, meine Heimat ist die deutsche Sprache. Und daran erkenne ich mich auch ganz gut wieder. Ich habe dieser Titel, diese ganze Scheiße mit der Zeit, ist ein Stoßseufzer. Ich habe irgendwann mal das gesagt und da sagte meine Frau, sagte Dorothee, das ist eigentlich ein guter Titel, weil wenn das, was du schreiben willst, passt genau dazu. Und dann gab es auch keinen Widerstand. Also der Verlag hat gesagt, ja, das machen wir. Der Vertrieb hat gesagt, muss das sein? Ich habe gesagt, ja, ich gehe jetzt aber auch nicht los und will einen Bestseller schreiben. Ich will ein Buch schreiben, was mir selber gefällt. Mhm. wie Rod Stewart mal gesagt hat, I don't go out and want to please the market. Also ich gehe mal gucken, was passiert. Und
aber in all den vielen Interviews, die ich mit dir gelesen habe, habe ich ein Wort dieser Qualität bisher nicht lesen können. Also es ist schon, ist über.
Ich steige hinab im Niveau, absolut, also. Aber ich stehe dazu.
In welchen Momenten sagst du das denn, diese Scheiße mit der Zeit? Oder diese ganze Scheiße mit der Zeit?
Ich habe das einmal gesagt, in einem Stoßseufzer, weil natürlich ab einem bestimmten Alter merkst du, dass Zeit vergeht. Ab einem bestimmten Alter merkst du, dass manche Party vorbei ist. Ab einem bestimmten Alter merkst du, dass...
Ab 30, glaube ich.
35, ja. Du merkst, dass Menschen plötzlich krank werden. Du merkst es plötzlich... Also dieser blöde Satz, den ich eigentlich zu banal finde, er stimmt nur, die Einschläge kommen näher. Ja, der stimmt ja. Mhm. Und irgendwann ich kann es dir nicht mehr genau sagen, wann ich es gesagt habe. Aber es war so, dass ich sagte... Ich schreibe jetzt ein Buch über die Zeit. Das war mein Punkt. Also nicht über die physikalische Zeit, das haben andere, sondern die Zeit, der entgehen wir ja nicht. Der Karl Lagerfeld hat gesagt, einen schönen Satz, du entgehst der Mode nicht, weil wenn du der Mode versuchst zu entgehen, bist du in der nächsten drin. Und so ist ja auch mit der Zeit, die begleitet uns in der Sprache dauernd. Ne? Ich habe zum Beispiel untersucht, wie in anderen Sprachen mit der Zeit umgegangen wird. Ich habe mit der mongolischen Regisseurin Uysenma Borchu, die den Bayerischen Filmpreis vor einiger Zeit bekommen hat, gesprochen. Eine junge, sehr attraktive, sehr kluge Frau. Und die sagt, bei den Nomaden in der mongolischen Sprache gibt es die Formulierung, ich habe keine Zeit, gibt es nicht. Es ist so, als wenn du sagst, ich habe kein Blut oder ich habe keinen Atem. Du hast immer Zeit.
Aber so wie du das beschreibst, müsste das Buch korrekterweise nicht heißen, immer diese Scheiße mit dem Alter?
Ja, ich rede ja nicht nur über das Alter. Das wäre mir ein bisschen zu tump. Also jetzt nur sagen, ja. Nein, ich untersuche das schon. Also ich gehe tief in meine Kindheit und meine Jugend ich lese halt das Buch. Ich kann nur sagen, es ist mir ganz gut gelungen. Und das ist ja das Schöne, wenn etwas knapp wird, wenn etwas nicht knapp ist, hast du ein intellektuelles Verhältnis dazu. Wenn etwas knapp wird, hast du ein sinnlich-emotionales Verhältnis dazu. In einem Haushalt, wo immer Geld war, ist das Geld kein Thema. Es wird erst ein sinnlich erfahrbares Thema, wenn du als Kind ohne Weltgeld aufgewachsen bist und es plötzlich verdienst. Ich habe nie begriffen, warum der Begriff neureich negativ ist. Weil altes Geld sagt ja nur, gut verwaltet über die Familie, neureich heißt, jemand hat unternehmerisch was geschafft. Er ist neureich.
Aber man verbindet, glaube ich, mit dem Stereotyp neureich.
Natürlich. Was? Natürlich. Aber ich finde, ich habe ein Buch geschrieben über Zeitmanagement, also über das, wie du mit dem Faktor umgehst. Und
was ist deine Empfehlung? Sollte man gelassener?
Ich habe keinen Ratgeber geschrieben. Also darauf lege ich größten Wert. Ich habe keinen Ratgeber geschrieben. Ich finde auch diese ganze Optimierungsratgeberkultur grauenvoll. Also das ist etwas, wo ich diese jüngere Generation wirklich bedauere, wenn ich ehrlich bin. Dieses ewige Optimieren, sei es körperlich, sei es in der Beziehung, sei es im, was ist der optimale Urlaub? Ich mal denke, auch die ganze Frauenmagazin-Welt lebt immer nur vom Optimieren. Das stelle ich mir als einen wahnsinnigen Stress vor. Vor allen Dingen, nach welchem Kriterium optimierst du dich? Nee, es ist kein Ratgeber. Es ist eine Betrachtung. Es ist ein lautes Nachdenken, ein innerer Monolog über das, was mir so aufgefallen ist. Aber mehr verrate ich auch noch nicht, weil sonst kriege ich nämlich Probleme mit dem Verlag.
Christina hat ja aufgezählt, so ein paar der Dinge, die du in deinem Leben schon gemacht hast und die du schon gewesen bist. Und jetzt wird die Zeit knapp. Worauf wirst du denn in der Zukunft verzichten? Was machst du denn dann nicht mehr und worauf konzentrierst du dich?
Nicht mehr getaktet zu werden. Also ich war ein Leben lang getaktet, habe mich ein Leben lang auch gerne takten lassen. Also das will ich jetzt auch nicht als Opfer dastehen. Aber ich würde heute... Also ich war mehrmals Vorsitzender der Geschäftsführung einer Firma, ich war Eigentümer einer Firma, ich habe Unternehmen gegründet, ich war Vorstand bei Springer, ich war im Vorstand bei ProSieben und was hat das alles gemeinsam? Du stehst um 7.20 Uhr morgens in Fuhlsbüttel oder in Tegel oder in München und hast einen permanenten Druck, irgendwas nach Hause zu bringen, eigentlich wie ein Fischer, bring den Job nach Hause, so, und das hat mir auch eine Weile Spaß, es gab echt drei Phasen in meinem Leben, die erste Phase hat es mir Spaß gemacht, da war es fast ein erotischer Thrill, dann habe ich eine gewisse Routine entwickelt und habe gedacht, okay, das kannst du jetzt, Aber willst du es eigentlich so ein Leben lang machen? Ist das wirklich das?
Wann war das?
So mit da spielt natürlich auch private Dinge deine Rolle, die sich nicht so entwickelt haben, wie ich dachte. Also kann man ja sagen, also eine Trennung, eine Scheidung. Also Zweifel sind ja so wie Efeu, dass eine Häuserwand hochgeht. Du musst genau gucken, wie das Efeu sich so langsam weiterentwickelt im Millimeter, oder wilder Wein geht auch so. Und so ist ja der Zweifel auch. Der geht ja.
Er wächst in allem.
Ja, du gibst den schönen Satz, niemand wird dich je so betrügen, wie du imstande bist, dich selbst zu betrügen. Und der kam, es gab nicht diesen einen Moment, wo ich dachte. Aber
war das so in der Midlife-Crisis-Zeit, kann man das so sagen?
Übrigens ein Begriff, den ich zu Unrecht schlecht beleumundet finde, weil wenn dir bewusst wird, emotional, das ist vermutlich die Mitte des Lebens. Und im Regelfall wird es dir erst dann bewusst, wenn die Mitte vorbei ist. Ja, das ist ja statistisch so, dann kommt ja vieles auf den Prüfstand. Und es gab dann eine Phase, wo ich dann wirklich einen langsamen Ausstieg aus all dem vorbereitet habe. Also ich habe erst die Professur aufgegeben, dann habe ich Aufsichtsratsmandate aufgegeben, dann habe ich Vorstandsvertrag nicht verlängert, wo alle sagen, das ist doch wahnsinnig. Dann bin ich wieder in die Produktion gegangen, also wieder produziert. Ich habe mich aus allem sukzessive zurückgezogen. Mittlerweile bin ich gar nichts mehr. Bin nicht mehr Professor, ich bin nicht mehr Vorstand, ich bin nicht mehr Aufsichtsrat und ich bin auch nicht mehr Geschäftsführer. Ich produziere nur noch meine Filme, mache mit der Barbara, die ja hier im Hause
ja,
bekannt ist, meine Sendung und schreibe Bücher.
Und du machst deine Frauengeschichten auf NDR
Info. Und ich mache die Frauengeschichten auf NDR Info.
Ja, das waren jetzt aber doch noch vier Sachen, die übrig geblieben sind, aber da ist die Taktung immer noch nicht einiges. So intensiv.
Ja, aber weißt du, es sind Projekte und es ist kein, also du bist nicht mehr für ein Haus, eine Firma, einen Vorstandsbereich, für ein Ressort zuständig, wo ja immer wieder einer um die Ecke kommt und sagt, wie ist das eigentlich mit den Erlösen? Können wir mal drüber reden? Sie hatten mir doch am Jahresende gesagt, dass der und wir müssen mal über die ergebnisabhängige Vergütung sprechen, weil das hat ja doch einen Zusammenhang. Und du stehst mit Schweißperlen da und denkst, er hat recht. So, und darauf habe ich keine Lust mehr. Ich stehe nicht mehr um 27 in Fuhlsbüttel.
Und die viele Zeit, die du jetzt sparst sozusagen, weil du nicht mehr in Fuhlsbüttel stehst, wie viel verbringst du denn davon am Herd und kochst?
Gar nicht. Ich kann nicht kochen.
Darüber müssen wir sprechen.
Genau.
Gott sei Dank.
Ich habe dich nämlich bei Lichter Lava Lecker gesehen.
Ja, und schön, dass du mich trotzdem noch eingeladen hast.
Und war überrascht, weil du sagtest, du würdest in der Sendung gerade zum ersten Mal backen. Und das da auch schon mit über 60. Das heißt, kochst du überhaupt privat?
Ich kann nicht kochen. Also das liegt daran, ich weiß es auch nicht. Ich habe mich dafür nie so richtig interessiert. Ich habe aber immer gerne gegessen und hatte dann komischerweise auch weitgehend Freundinnen früher, wo man es so eigentlich lernt.
Die konnten alle kochen.
Ich erinnere an Mona, eine Wiener Freundin,
da gab es Liebe und Buchtel.
Die konnte wirklich kochen, das war fantastisch.
Erinnerst du dich an ein Rezept aus
die war von Wienerin. Mona? Mit der habe ich immer noch sehr netten, herzlichen Kontakt. Mona Seefried, die Schauspielerin, der eine oder andere mag sie kennen. Die konnte halt Wiener Küche. Damals habe ich auch noch rotes Fleisch gegessen.
Aber bedeutet das, dass Kochen für dich Frauensache ist?
Nee, im Gegenteil. Ich habe Freunde, die fantastisch kochen, und ich habe Freundinnen, die.
In deinem privaten Leben ist da Kochen eher Frauensache.
Nee, ich habe auch Freundinnen. Ich gehe wahnsinnig gerne zu einem Freund. Also du kannst zum Beispiel auch toll kochen, wie ich das erinnere. Ja, und ich habe
Das müssen wir auch mal laut sagen.
Jan Spielhagen ist übrigens ein ganz fantastischer Koch.
Sehr gut.
Nein, ich habe auch einige. Also ich bin die Minderheit unter den Männern. Also ich habe die meisten Männer, die ich privat persönlich kenne, können gut oder sogar sehr gut kochen. Also das ist jetzt nicht, du kriegst mich nicht in die Falle, dass du Frauen an den
Herd. Das ist eine Frauensache.
Nee, gar nicht. Und ich kenne im Übrigen auch zwei Frauen in meinem Freundeskreis, die gar nicht kochen können, weil sie wiederum es toll finden, dass ihr Mann kocht. Das kenne ich auch in zwei Fällen.
Ja.
Ich hab nachgedacht, als ich hierher fuhr. Nee.
Gibt's für dich denn sowas? Männersachen, Frauensachen? Typische Rollen?
sagen, ich müsste jetzt lange nachdenken, was es wäre, aber ich finde...
So privat im Haushalt?
Nee, da nicht. Ich bin der Sohn einer alleinerziehenden Mutter und mit wenig Geld. Das heißt, da...
Das gab's noch nie.
Wenn der Abfalleimer voll war, brachte ihn der runter, der so und...
Staubsaugen, Wäsche,
Staubsaugen, Einkäufe. Schuhputzen, alles, habe ich alles drauf. Ich kann...
Putzt du dann nur deine Schuhe?
Nein, ich putze erst nicht gut Schuhe. Also ich bin so wie viele Männer übrigens. Ich putze gerne.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch Freunde gehabt, die meine Schuhe geputzt haben mit Leidenschaft.
Aber ich glaube, das ist so eine typische Alibi. Tätigkeit, dass die Männer dann sagen, dafür bin ich ein wahnsinnig guter Schuhputzer.
Genau,
Klammer auf, das muss man aber auch nur alle 8 Wochen machen.
Wie
viele Stufen hat denn euer Staubsauger? Wie viele Saugkraftstufen?
Ich nehme immer nur eine. Also, und das geht.
Immer Max. Also das könntest du mich auch nicht fragen.
Ja, aber
immer.
Dann gehen ja leichte immer Teppiche. Gehen ja dann,
also viel Parkett zu Hause. Viel
wir haben, nicht so, wir haben nicht so teure Teppiche
und,
wie du.
Nee, ich bin ja nicht so ein Einrichter. Aber ich habe auch eine emotionale Beziehung zu Leder. Also ich finde, Leder muss gepflegt werden. Und ich finde das schön. Also
cremst du dein Sofa?
Nee, mein Sofa nicht, aber
ich habe mal gehört, Schuhe. Leder soll man cremen.
Ja, aber meine Schuhe, ich kann ja nicht Sofa cremen. Nein. Aber
du hast irgendwo in einem Schrank ganz hinten noch eine alte schwarze Lederjacke, die du ab und zu rausnimmst und streichelst.
Nee, das habe ich nicht, aber ich trage den Rock'n'Roll, wenn das der Hintergrund der Frage ist. Das ist irgendwie wahrscheinlich generationsspezifisch, den trage ich schon ziemlich in mir. Also ich bin auch sehr, sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich genau den Lebensslot hatte, bisher, den ich hatte durch Geburt, weil es war genau die Generation, die in das Wirtschaftswachstum rein stolperte, wo Jimi Hendrix spielte und alle waren bekifft und freie Liebe und kein AIDS und alle, also wir haben uns überhaupt nicht gefragt, machst du Karriere oder so, es war
schön.
Irgendwie.
Das muss eine schöne Zeit gewesen
sein. Es war super, als ich von der Filmhochschule abging, war es von der HFF, hat eine Werbeagentur, das war immerhin die 5 größte in Europa. Die haben nicht geglaubt, dass ich mich bei ihnen bewerbe, weil die Filmhochschule doch so renommiert ist. Und ich will dir nicht sagen, was mein erstes Gehalt war. Das war so hoch, dass ich dachte...
Das will ich gar nicht wissen.
Ja, nein, das war eine fantastische Zeit. Nein, deswegen sage ich...
Wenn junge Leute heute in die Medien
auf der anderen Seite
gehen,
muss ich dir auch sagen...
Etwas schwieriger.
Aber ich sage dir was anderes. Aber ein Flug nach Amerika war unbezahlbar, weil der kostet 4.000 Mark.
Heute darf man ihn aus Nachhaltigkeitsgründen nicht mehr ohne schlechtes Gewissen machen.
Ja gut, dann setze ich halt mit schlechtem Gewissen rein.
Ich muss nochmal auf dein Talent im Haushalt zurückkommen. Du sagst, du kaufst einen. Was kostet denn... Elegante Überleitung. Was kostet denn ein Bio-Huhn aktuell auf dem Eppendorfer Markt?
Ich habe keine Ahnung, ich bin nie auf dem Eppendorfer
Markt. Sehr gut.
Ich bin kein Schimmer.
Das ist genau der Moment, in dem wir Achim Elmer ins Gespräch holen wollen. Achim ist unser Küchenchef bei Essen und Trinken. Und Achim kennt sich mit Bio-Hühnern aus. Und ich muss kurz erklären, es ist ja eine inzwischen schöne Tradition dieses Podcasts, dass wir unseren Gästen ihr Leibgericht kochen. Und Hubertus hat sich von uns ein Zitronenhuhn gewünscht.
Ich bin sehr begeistert.
Ja, wunderbar. Und ehrlich gesagt, es duftet schon ein bisschen, das kriegen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht mit. Aber Achim, sag mal, so ein Biohuhn, wie unterscheidet sich denn das eigentlich von einem normalen?
Also es hört sich ein bisschen komisch an, aber ein Biohuhn ist meistens, oder muss schwerer sein und muss teurer sein als ein normales Masthuhn. Also es kommt wirklich auf die Größe an. Ja. So ein kleines Masthuhn hat vielleicht 800 Gramm.
Und lebt auch kurz,
Lebt kurz, 30 Tage maximal. Biohuhn muss mindestens 75 Tage und ganz tolle Biohühner über 90. Und je größer sie werden, desto besser sind sie im Geschmack, kräftigere Knochenbau. Klar. Also das merkt man auch bei kleinen Hühnern, da kannst du mit dem Messer durchgehen, da kann man die Knochen oder den Knorpel in dem Fall total leicht durchtrennen. Beim großen Huhn braucht man schon ein bisschen Kraft und muss in die Gelenke reingehen, weil man die Knochen nicht zerteilen kann. Das sind so die Merkmale. Und natürlich der Preis.
Ja. Sag mal, wie wird denn dieses Zitronenhuhn? Was hast du da alles vor dir und was genau gibt's zu essen?
Na, ich habe ja kein Rezept von unserem Gast bekommen. Ich habe das Zitronenhuhn jetzt
Gott sei Dank.
Ich habe das jetzt mal so gemacht, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir ein Zitronenhuhn machen würde. Ich habe auf Kosten der Zeit, weil wir nur eine knappe Stunde haben, habe ich das Rückgrat rausgenommen, habe das Huhn platt gemacht. Das ist auch eine italienische Methode, ein plattes Huhn. Dadurch verringert sich die Garzeit, kann die Aromen besser annehmen, habe Zitrone, bisschen Fenchel in Bräter gemacht, das Huhn draufgegeben, mit Olivenöl eingerieben, groben Salz, bisschen Pfeffer, bisschen Chili.
Okay, weiter.
Und dann war ich aber auch auf dem Eppendorfer Markt heute Morgen und habe gedacht, ja, was machen wir dazu? Und habe wunderbare kleine Steinkäse bekommen, Schwarzkohl, toll, auch typisch italienisch, ein paar Tomaten und das gibt's als Beilage mit Bolotti-Bohnen, so ein Bohnen-Steinpilz-Ragout.
So, das erwartet uns. Das aber der Weg dahin ist noch steinig, lieber Hubertus. Ja. Sag doch mal, warum denn Zitronenhuhn? Was verbindet dich denn ausgerechnet mit dem Rezept?
Ich kann ja, also, ich muss schwer meine Kindheit. Meine Mutter hatte kein Geld und keine Begabung zu kochen. Also das war ein eher karger Haushalt, aber schön. Und das Wenige, was sie konnte, war eine sensationelle Hühnersuppe. Also das ist für mich heute noch, also wer eine gute Hühnersuppe kann, da gucke ich auch über charakterliche Schwächen hinweg sozusagen. Und ich mag Huhn einfach wahnsinnig gern, seit meiner frühesten Kindheit. Ich hatte ja auch die Hühnersuppe noch alternativ angeboten und Spaghetti Vongole, wenn das gut gemacht ist, mache ich auch sehr gerne. Aber ich bin, man kann es ja nicht erklären, ich finde also schon der Geruch, ich weiß noch, meine Mutter hat mir immer, wenn sie mir hier Grippe hatte oder so, habe ich immer Hühnerbrühe gekriegt und ich habe Grippe
aber teilweise vorgetäuscht. Zitronenhuhn ist ja typisch für die italienische Küche, das hat deine Mutter wahrscheinlich nicht gemacht, sondern es gab eben so ein Händel aus dem...
Es gab so ein Händel und wer ging denn auch, ehrlich gestanden, kamen die teilweise aus dem Wienerwald, ja, und das war das, ach. Ja, also ich bin weit entfernt von einem Gourmet-Haushalt groß geworden.
Aber als Kind wart ihr im Wienerwald? Heute bleibt die Küche kalt.
Wir gehen in den Wienerwald, genau. Und das war für mich aber was Großes, weil ich habe diese Pommes frites. Ich war nie so auf McDonald's.
Für mich auch. Ich habe das geliebt im Wienerwald.
Ja. Ich habe es und mit der Zitrone, da gab es mal so eine, was es heute nicht mehr gibt, so in den 70ern gab es so eine furchtbare, so eine Zange, wo eine Zitronenscheibe
drin war. Die gibt es heute noch manchmal in alten Hotels beim Tee.
Richtig.
Meinst du diese Zitronenzange?
Genau. Das habe ich
geliebt.
Ich bin
noch nie im Wienerwald gewesen.
Gibt's ja auch nicht mehr. Also es gibt noch, glaube ich,
too
zwei.
Late, my dear. Too late.
Aber die amerikanische Alternative, es gibt ja, da gibt's ja was, einen großen
Kentucky Fried.
Ja, aber
ich gehe in Hamburg ganz gerne. Ihr könnt es ja rausschneiden. Ich gehe in Hamburg ganz gerne so mal so mit der Zeitung unterm Arm schnell mal alleine zu Soho Chicken. Frohe Luft, Ecke Gärtner. Ja. Oder Ecke Eppendorfer Weg.
Ja, finde ich auch gar nicht so schlecht. Nur
also danach
riecht man lange nach Huhn.
Apropos, jetzt riecht es hier auch nach Huhn, denn Achim hat gerade den Ofen geöffnet.
Okay, also, aber du hast gerade...
Das Huhn ist besetzt für mich für schöne Kindheitserlebnisse, wobei diese Hühner damals von geringerer Qualität waren als das, was Achim für uns heute macht. Und es ist einfach mich, und ich mag Geflügel auch gern. Ich esse auch, also... weiß ich gerne, wenn jemand so vor Weihnachten eine gute Gans macht, da gehe ich auch auf Knien und auf allen Vieren hin. Und
aber du hast es vorhin schon angesprochen, wenn man kein Geld hatte, dann weiß man es später anders zu schätzen. Ist das auch so mit dem Genuss?
Ja.
Dass, wenn man das als Kind gar nicht so erfahren hat auf dem Niveau, dass man es später besonders zu schätzen weiß?
Ich habe es als Kind jetzt auch nicht gelitten, weißt du, weil du kannst nur was vermissen, was du kennst. Und da ich das nicht kannte, habe ich auch nichts vermisst. Ja, ich hatte dann nur, je mehr ich in die weite Welt hinausging, desto mehr hatte ich das Gefühl, okay, da gibt's noch eine andere Welt hinter den engen Mauern von Kassel. Dann kamen Freundinnen, die großbürgerlich aufgewachsen waren. Ich weiß noch, eine Freundin, Nicole, die hatte dann plötzlich, hast du schon mal Palmherzen gegessen? Das war damals so bei von Käfer in München. Palmherzen, also nicht direkt, aber können sie ja mal
im kaufen. Salat?
Ja, es war so, heißt Avocado und...
Palmherzensalat wird ja Millionaire Salad genannt, ne? Weil die Palme muss ja dafür sterben, dass man das Herz...
Das war mir damals nicht klar,
dass eine Palme... Die muss gefällt werden, damit man in der Mitte dieses Herz haben kann.
Aber ich kann mich noch erinnern, wenn wir mal ins Gasthaus gingen, damals waren einfach in Gasthäusern, vielleicht kennst du das auch noch, das günstigste Gericht oben und das teuerste Gericht unten. Mhm. Und natürlich habe ich immer im oberen Segment mich da aufhalten müssen, aber auch wollen. Aber ich habe immer gedacht, einmal in deinem Leben bist du so, dass du unten ankommst und guckst nicht mehr auf den Preis. Das war wirklich ein Deal mit mir selber, ja.
Und was hast du dann bestellt, als es soweit war?
Ich kann es heute noch genießen. Heute noch, dass ich im Restaurant nicht auf den Preis gucken muss. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Mhm. Ich kann es heute noch wertschätzen. Mhm. Also ich bin auch da nicht jetzt stolz oder so, sondern ich bin einfach dankbar, dass mein Leben so verlaufen ist. Da waren ja auch eine Menge Menschen beteiligt, die mir geholfen haben, als das Flugzeug mal in Turbulenzen kam. Mhm. Kein Weg läuft ja immer glatt. Mhm.
Bei mir war das so als Kind, dass wir, wenn wir essen waren, gab es immer eine Obergrenze. Die war irgendwie kommuniziert.
Ja.
Und ich wusste 8 Mark, 6 Mark, 10 Mark, also das wurde immer mehr, weil ich ja auch immer größer wurde und die Preise anzogen. Aber in der Pizzeria wusste ich immer so, bei 8 Mark ist Schluss.
Ja,
und dann da habe ich die irgendwann so Leidenschaften entwickelt und dann habe ich gefragt, habe ich gesagt, kann ich heute mal, kostet aber 12 Mark.
Ich habe ja auch eine 2 geschrieben.
Genau.
Bei uns war das so, es war einfach sehr selten. Und als ich dann in das Alter kam, dass man ausgegangen ist und vielleicht mal eingeladen wurde, fand ich das wahnsinnig toll, so die ersten Jahre ins Restaurant zu gehen. Und weil ich das auch nicht kannte aus der Kindheit, also zumindest nicht so.
Ein Grund, warum ich nicht koche, ist, dass ich wahnsinnig gerne essen gehe. Ich gehe auch wahnsinnig gerne alleine essen. Also es gibt so Restaurants, also ich achte nur darauf, dass ich da nicht so gesetzt werde, dass da nicht neben mir gerade ein verliebtes Paar ist oder oder zwei Businessleute, weil du kannst ja nicht anders als zuzuhören. Das ist für mich blöd und für die beiden meistens auch blöd. Ne? Mhm. Aber so ein paar Restaurants gibt's, wo ich sage, ich komme heute alleine und ich will auch nicht den besten Platz, ich will den ruhigsten Platz. Und das genieße ich wahnsinnig.
Und hast du dann Lektüre dabei oder konzentrierst du dich nur aufs Essen?
FAZ oder Süddeutsche habe ich dabei, teils online, teils im
Papier. Erscheint ja beides nicht bei Gruner und Jahr.
Ja, darüber müsst ihr mal nachdenken. Ja,
absolut, spreche ich mit Julia drüber.
Ich gehe auch sehr gerne alleine essen. Allerdings, als ich angefangen habe mit diesem Job, musste ich mal ein Restaurant testen alleine und war so Anfang 20. Und das ganze Restaurant hat mich beobachtet und hat gedacht, das ist doch die Geliebte von irgendwem und er kommt jetzt nicht. Und ich habe das gemerkt, wie alle getuschelt haben. Das ist eine wahnsinnig unangenehme Erinnerung.
Sicher haben Frauen, ich glaube sogar noch heute.
Ja. Was macht die junge Frau da alleine? Da kann noch doch was heute nicht richtig sein.
Ja, noch heute ist das, glaube ich, auch. Ja.
Und da gibt es große regionale Unterschiede.
Sag mir Dorothee übrigens
auch. Ich glaube, dass das in Hamburg.
Das war in Österreich.
Ich glaube, dass in Hamburg viel schwieriger ist, als Frau alleine essen zu gehen. Als zum Beispiel in München. Absolut. Oder in Köln, wo man sich sowieso schnell ins Gespräch kommt und sich an den Tisch
des anderen. Ja, das waren mehrere Gänge und das war schon ungewöhnlich, dass jemand alleine in dem Alter.
Ja, was du sagst, ich glaube, es gibt hier in Hamburg keine Volksküche, in dem Sinne wie das bayerische Gasthaus.
Genau.
Und im bayerischen Gasthaus, das liebe ich so, kann, ob arm, ob reich, ob Mann, ob Frau, ob schön oder nicht schön, das ist völlig wurscht. Das ist einfach, ja, guten Tag, ich habe Hunger. Also, das hast du hier nicht. Entschuldigung, ich habe dich, glaube ich, unterbrochen.
Nö. Wenn, dann weiß ich nicht, was ich gerade sage.
Aber wie ist denn die Geschichte zu Ende gegangen, du ganz allein im Restaurant?
Ganz allein im Restaurant, es war mir wahnsinnig unangenehm. Ich konnte das Essen gar nicht richtig genießen. Und ich war mehrere Tage in diesem Ressort. Ich möchte den Namen jetzt nicht sagen. Und am nächsten Tag habe ich ein Sportprogramm getestet und da waren die Ehefrauen. Das war dann so eine, wie nennt sich das, Walking-Gruppe, und da haben sie dann so, kamen sie so um die Ecke und haben gefragt, sag mal, was machst du denn hier eigentlich? Also das wirklich, das halbe Hotel war aufgeregt, dass ich da alleine war und wollten gerne wissen, welcher Lover mich versetzt hat. Das fand ich, war sehr unangenehm.
Robert, zwei Dinge hast du erwähnt, die ich nachfragen muss. Die zweite Freundin, die Nicole, die du heute erwähnt hast, hast du noch nicht verraten, was die für dich gekocht hat. Und dann hast du gesagt, dass du kein rotes Fleisch mehr isst.
Also die erste große Liebe war Wienerin und die konnte wahnsinnig gut kochen. Mhm. Die zweite sich anschließende große Liebe war Württembergerin, also Stuttgarterin.
Sind da jetzt Nicole und Mona dabei oder sind die noch
Mona exklusiv? Wien, Nicole Württemberg. Okay.
Da gab es viel Trollinger dann.
Und Trollinger und schwäbischen Rostbraten und Geisburger Marsch, erinnere ich. Und vor allen Dingen habe ich da das erste Mal, wie heißt diese, in China heißt es Wantan-Suppe, also die Nudel, die Nudeltaschen, wie heißt es
denn? Maultaschen.
Maultaschen.
Ah, die finde ich großartig.
Maultaschen, genau.
Herrgottsverscheißer.
Herrgottsverscheißer. Und das war Nicoles Mutter konnte ebenfalls verdammt gut kochen. Die ganze Familie konnte gut kochen. Da habe ich hätte
selbstgemachte Maultaschen. Die machen so wahnsinnig viel Arbeit. Das ist ja. Da hattet ihr aber wenig Zeit für die Liebe und sie war viel in der Küche.
Ich habe da das Billigende in Kauf genommen. Ich hab gedacht, gut, dann ist jetzt mal keine Liebe. Man kann nicht alles haben. Nein, aber das ist wirklich die Prägung, die ich hatte. Und mit allen diesen Freundinnen habe ich auch noch keinen sehr regelmäßigen.
Wie viele sind es denn, wenn wir jetzt schon?
Ja, komm, also so auf das Niveau lasse ich mich jetzt nicht. Ich meine, das ist ja. Nein, aber
die, all diesen Freundinnen.
Das nein, aber die wesentlichen, also die wesentlichen, nennen wir es doch mal Begleiterinnen, die du hattest.
Lebensabschnittsgefährtinnen.
Ich habe das erste Mal geheiratet, da war ich Anfang 30 und bis dahin habe ich als Junggeselle gelebt mit allem, was dazugehört und auch gerne. Und die Menschen, die Frauen, auf die ich mich etwas eingelassen habe, muss es ja nicht gleich Liebe nennen, die waren dann eben die waren dann eben wirklich durch Zufall, es war kein Auswahlkriterium, aber die haben, sich zufällig gekocht. Ich habe gedacht, Wahnsinn.
Das glaubst du, dass es Zufall ist oder ist es
wirklich? Nein, es war Zufall. Es war so schlimm ist es ja auch nicht. Aber es war, aber es war Zufall ja, ich, du hast aber zwei Fragen.
Ja, ich wollte noch wissen, warum du kein rotes Fleisch mehr isst.
Na gut, das geht tief in den Gesundheits, sag mal, es gab irgendwann mal eine Gesundheits, ein Anlass, gesundheitlich mal innezuhalten. Und da sagte mir der Professor, der mich da durch diese Geschichte durchgebracht hat, mehr will ich dazu nicht sagen, sagte, lassen Sie mal weißen Zucker und rotes Fleisch.
Inklusive Wild?
Wild ist eine Ausnahme, ja. Aber
kein Rind, kein Schwein.
Kein Schwein, kein Rind, kein Kalb, kein Lamm. Und das mache ich seit über 2 Jahren. Und weißen Zucker ist halt, wenn ich jetzt eine Tafel Schokolade will, gehe ich im Biomarkt. Es geht ja darum, und die ist dann gesüßt mit Honig oder irgendwas fängt mit A an. Wie heißt das, dieses Aspartam? Auch nicht Ayurveda. Wie heißt das?
Agavendicksaft.
Genau. Ja, ja. Agavendicksaft. Und das schmeckt besser und
weil ich mal gehört habe, dass das soll da doch nicht die bessere Variante sein.
Du, I don't know. Also auf jeden Fall geht's mir, habe ich 4 Kilo abgenommen, seitdem ist es mir besser.
Schwein, Kalb, Rind und
Lamm.
Und worauf, was fehlt dir am meisten manchmal, denkst du?
Gar so? Nichts, mir fehlt nichts. Ich habe so Rauchen aufgehört oder ich kann auch 2 Monate nichts trinken. Also ich kann eine Entscheidung treffen und dann ist es so. Komischerweise.
Fühlst du dich auch aktiver seitdem? Also außer die 4 Kilo?
Ich entdecke auch die vegetarische Küche oder die zumindest nicht rot, also ich esse Fisch. Ja, also insofern ist mich weit davon entfernt, jetzt Vegetarier zu sein. Aber ich esse gerne wahnsinnig gerne Fisch, ich gehe wahnsinnig gerne zum Italiener, ich gehe wahnsinnig gerne, weil da ist einfach viel
Vegetarisches,
ohne dass du es sozusagen diskriminierend merkst.
Und man merkt es heute eigentlich auch nicht mehr,
weißt du, so oft diskriminierend. Deine junge Generation ist da auch in einer anderen Situation. Ich weiß noch, vor 20 Jahren waren Vegetarier ein beziehungsgestörter, verklemmter Mensch.
Oh, aber auch als ich Kind war, war es ein Problem im Restaurant, wenn wir denn mal in einem waren, was Vegetarisches zu bekommen.
Und vegan war ein Wort, was kaum jemand kannte. Mhm. Und ich war vor 1,5 Jahren haben wir einen Film gedreht in einer bayerischen Kreisstadt, die heißt Regen. Regen ist im Bayerischen Wald. Und da habe ich gedacht, spätestens da habe ich gedacht, da ist was angekommen, weil da war ein Kiosk, also ein Imbiss. Ein Imbiss im Bayerischen Wald, ja. Und da stand, wir haben alle Gerichte oder die meisten Gerichte auch in einer veganen Ausführung. In einem Imbiss im Bayerischen Wald, in Regen, hieß der Ort. Da habe ich gedacht, es bewegt sich was. Ja. Sicherlich nicht als große Revolution, aber es verändert sich was.
Mhm. Vor, ich schätze, so 6 Jahren noch, war ich mal in deiner Lieblingsstadt Kassel zu Gast.
Geburtsstadt.
Geburtsstadt sogar, ja. Aber ich glaube, du bist doch immer noch gerne dort zu Gast. Und mit einer Vegetarierin. Und wir haben in einem Wirtshaus, würde man sagen, habe was mit Fleisch bestellt und wir suchten eine Auswahl, eine vegetarische Auswahl.
Schwierig,
ja. Und da, ja genau, und dann kam dann nehmt doch den Salat und dann kam der Salat und da war Hühnchen drauf.
Glaube ich sofort.
Hühnchen ist ja auch vegetarisch. Ja.
Also, das glaube ich sofort.
Ist ja kein Fleisch.
Aber ich glaube, dass sich da im Moment in großer Geschwindigkeit Dinge verändern.
Na gut, ich meine, Nordhessen, wo Kassel ist, ist, wenn man das jetzt so historisch sieht, ist es immer das Armenhaus von Hessen. Der Frankfurt, Darmstadt war reich, Kassel war arm. Schon seit der Landgrafenzeit. Deswegen haben sie ja ihre Soldaten nach Amerika verkauft. Was machen Leute, die arm sind? Sie essen, wenn es mal am Sonntag ist, sie essen Wurst, weil sie haben alle irgendwas zum Schlachten gehabt und so. Es ist eine derbe Küche in Nordhessen und hat sich jetzt auch verändert über die Jahre.
Hast du denn vor oder würdest du gern vegetarisch leben? Ist das
Ist genau gut. Also
Hühnchen, Fisch.
Hühnchen, Fisch und ich fühle mich wohl. Und es ist ja auch so, wenn du heute eingeladen wirst, jeder Gastgeber, ich meine, das kenne ich eigentlich gar nicht. Jeder Gastgeber fragt, wo bist du intolerant und was ist so. Das ist ja mittlerweile auch fast ein bisschen albern, aber andererseits genieße ich es auch, weil nichts ist so blöd, wenn du irgendwo hinkommst und die Gastgeberin hat gekocht und dann sagst du, ach, das mag ich aber nicht.
Also weit würde das gehen? Du würdest, wenn du eingeladen bist und es gibt ein Rinderfilet, sagst du?
Nein, ich würde taktvoll es so machen, dass ich jetzt man würde es vielleicht nicht merken. Ich würde es schon machen. Ich würde keinen Affront machen.
Aber du würdest es wie L'Oreal in deine Serviette fallen lassen.
Nö, aber ich würde es ist schon so, wenn mich jemand einlädt und ich weiß, da gibt sich Mühe oder die, das Paar gibt sich Mühe oder sie gibt sich Mühe, dass ich dann vorher sage, du, aber ich sag dir einfach nur, das ist schwierig mit mir und ich hoffe, dass du trotzdem Spaß hast, mich einzuladen, weil so. Und das ist aber auch mittlerweile gelernt, also finde ich. Ist ja auch ganz gut, weil ich finde nichts so grauenhaft, weil wenn Essen liegen bleibt und weggeschmissen wird. Nur so, das finde ich wirklich obszön.
Ich finde ehrlich gesagt, das ist auch ein Kriterium guter Gastgeberschaft, darauf Rücksicht zu nehmen. Also bis zum gewissen Grade zumindest.
Ist natürlich auch das Zeichen einer Gesellschaft, die aus dem Überlebensmodus raus ist. Ne? Es gab eine Zeit, wo das Kriterium war, das war ein guter Abend, weil ich bin satt geworden. Es war opulent und so. Und wir sind natürlich jetzt in einer Gesellschaft mit sehr verfeinerten
Ansprüchen. Ja, eine vegetarische Ernährung muss man sich auch leisten können. Und eine vegane erst recht.
Ja, ja. Also da wird's, aber ich finde, man muss ja auch McDonald's leisten können. Weil wenn eine vierköpfige Familie am Sonntag zu McDonald's geht, dann ist das vergleichsweise teuer. Mhm. Also wenn alle vier ein Big Mac essen.
Ich kenne die Preise überhaupt nicht. Wann seid ihr denn bei McDonald's?
Immer auf langen Autobahnfahrten.
Ich gehe da nie hin, aber.
Also, ich kaufe mir da einen Kaffee und gucke zu, was der Rest kauft, aber das ist nicht günstig.
Ich sage dir als alter Freund der italienischen Kaffeehauskultur, das Mac Café heißt
das. Ist gar nicht so schlecht.
Das ist gar nicht schlecht.
Hat einen verdammt guten Kaffee.
Ja,
verdammt
genau. Guten, und deswegen, wenn an der Autobahn, sage ich immer, können wir bitte da, weil der andere aus dem Automaten ist noch viel schlechter.
Wobei, da wir über Essen reden, ich finde es auch, dass es jetzt wie in Frankreich gut ist, dass du bei den Tankstellen, bei den Rasthäusern vorher schon weißt, ob das Segafredo ist oder ob das...
Das steht jetzt an den Schildern dran.
Das finde ich immer gut. Ja. Das haben die von den Franzosen in Deutschland abgeguckt. Da konntest du immer schon vorher sehen, worauf du dich einlädst.
Italien auch.
Fest für die Grenze auch.
Und siehst sofort.
Schweiz auch, glaube ich.
Ja, ne? Genau.
Und ich finde das gut. Also wenn ich da irgendwie sehe Segafredo oder wie heißt der? Eulili oder so, der andere Kaffee.
Ilili.
Oder Ilili, dann steuere ich mit Enthusiasmus hin und sage...
Der Achim macht hier gerade schon wieder den Ofen auf und der Duft kommt hier rüber. Ich habe
vergisst jede Gesprächsführung hier.
Ja, ich bin also völlig fasziniert. Ja, in Wahrheit kommt da jetzt gerade die Fleischesluft. Ja, nee, ich habe irgendwo gelesen oder gesehen, du hast gesagt, du nimmst die Welt sehr über Gerüche wahr. Ist
das richtig? Ja, das stimmt. Das
heißt, du bist ein olfaktorischer Mensch.
Total. Ich habe eine große Sammlung von Nischendüften, also von.
Ich wollte dich nämlich gerade fragen, woran macht sich das Sammlung? Fest?
Ja, ich habe also an die 100 Flakons, die ich aber auch benutze. Habe ich auch Dorothee mal gesagt, meine Beerdigung wird gut, weil bitte verteil die Düfte unter den Hinterbliebenen, weil die also
kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie in das Parfum und du sammelst da so
also 50
seltsame Gerüche und
naja, du, gibst also,
ich, dir deine Person zu.
Nein, also pass auf, ich finde nicht so grausam als diese Massendüfte, die an jeder Litfaßsäule beworben werden von Davidoff und rauf und runter ich sage nicht, dass die schlecht sind, aber ich will nicht riechen wie alle. Und jetzt gibt es natürlich eine unheimliche Kultur mittlerweile, ein unheimliches Unternehmertum auch in Deutschland, in Frankreich, in Italien von kleinen Parfummanufakturen. Wirklich sensationell. Ja. Und es gibt in Hamburg eine, wahrscheinlich mit einer der besten Parfümerien in ganz Deutschland, die die Meisterparfümerie am Eppendorfer Baum.
Ist
wirklich großartig sortiert. Und es gibt am Neuen Wall noch einen, den ich vergessen habe. Das ist so ein Unternehmer, der kommt nicht auf seinen Namen jetzt. Und mir macht's einfach Spaß. Also mir macht Spaß andere Düfte. Mir macht Spaß. Es gibt diesen Gesa Schön zum Beispiel, mit dem ich in Kontakt stehe. Das ist dieser Parfümeur, der Molecule One entwickelt hat. Ich bin das für aber mich sehr. Das
sind ja jetzt Kunstgerüche. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich kann das gut nachvollziehen.
Du meinst jetzt Kindheit, oder?
Nee, aber ich entscheide auch viel über den Geruch. Und zum Beispiel, wenn jemand unangenehm riecht und das muss jetzt kein Schweißgeruch sein, sondern etwas, was ich gar nicht definieren kann, mag ich ihn nicht. Ist das bei dir auch so?
Ja, also
ich komme irgendwo rein und der Raum hat eine besondere Ausstrahlung auf mich aufgrund des Geruchs.
Das ist bei mir auch so, wir haben es ja in der deutschen Sprache auch. Du stinkst mir, ich kann dich nicht riechen, ich habe die Nase voll, verdufte. Wir arbeiten ja mit ganz vielen Bildern in der deutschen Sprache. Jetzt habe ich spontan mal vier aufgezählt. Mhm. Ich glaube, wir können uns auch nicht von frei machen. Und wir können uns ja auch nicht, es gibt ja auch das umgekehrt. Also es gibt ja auch einen bestimmten Duft, der einen sehr anzieht. Also Erotik, genau, glaube ich, spielt da eine große Rolle. Oder Essen oder ich habe zum Beispiel, was für mich ein Heimatgefühl, Heimatgeruch ist, wenn ich ich bin nah am Wald groß geworden. Also Kassel liegt, ist umgeben von Wald und ich bin sehr nah am Wald groß geworden. und bin auch oft als Kind durch den Wald gegangen, weil das war so eine beschützende Landschaftsform für mich. Ich habe mich auch nie gefürchtet im Wald, auch abends nicht oder nachts. Und
warst du als Kind nachts allein im Wald?
Ja.
Wirklich?
Also ich sehe es nicht als 5, 6, aber so sagen wir mit 8, 9. Das lag aber auch daran, zwischen der Straßenbahn-Endhaltestelle und da, wo ich mit meiner Mutter gewohnt habe, konnte man abkürzen abends, weil der Bus dann nicht mehr fuhr, indem man einmal durch einen Wald ging. Es war schon ein Wald. Und das.
Da bist du nicht gerannt?
Nee. Ich habe auch nie was erlebt, was schlimm war. Manchmal habe ich irgendwie ein Kaninchen aufgeschreckt. Nee, der Wald ist meine Landschaftsform.
Ich muss noch mal zu den Flakons
kommen. Und der Duft, verzeih mir das ganz kurz noch sagen, Jan. Für mich ist so ein Heimatduft ein regennasser Hochwald, wo das Laub so leicht fauligen Dings hat. Und wenn dann die Sonne noch reinfällt und es fängt an, ein bisschen zu trocknen und es ist so, weiß ich nicht, 15 Grad.
So ein Herbstgeruch. Ja, schön.
Da brauche ich niemanden. Da bin ich total glücklich.
Das ist für mich der Pilzesammelgeruch, weil das auch genau die Zeit ist. Ich war mit meinen Eltern in den Pilzen und daher kenne ich diesen Geruch genau. Aber wenn du hast also 50 Flakons, die stehen da alle bei dir im Badezimmer. Also hunderte von Flakons.
Nicht im Badezimmer.
In seinem Parfumraum. Kommt er da so rein und mischt sich morgens.
Sie kennt mich. Nein, ich habe eine Schublade, weil es ist ja wichtig, dass diese Flakons lichtgeschützt stehen.
Absolut.
Und das Badezimmer, das gemeine Badezimmer, ist ja meistens zu warm, zu feucht und zu hell.
Aber man hat ja einen Badezimmerschrank.
Und da ist aber auch warm drin, oder?
Naja, also auf jeden Fall, ich habe räumlich ist es bei mir praktischer, wenn ich habe die also in einer Schublade und da sind sie im Schlafzimmer und da ich gerne kühler schlafe, ist es da auf jeden Fall nie überheizt und vor allen Dingen ist es dunkel. Also wenn die Schublade zu ist, kommt ja kein Licht rein. Und du kannst die Dinger dann so an die 3, 4 Jahre aufheben.
Und dann sind sie schlecht.
Und dann verlassen sie einfach Dings. Ja, und das ist eben auf der Punkt, wenn du jetzt ich bin da völlig im Thema, wenn du also einen 50 Milliliter Flakon oder 75 Milliliter Flakon nimmst, wenn du ihn täglich nähmest, würdest du ungefähr ein Dreivierteljahr damit auskommen. Wenn du jetzt aber bedenkst, dass ich so an die 60, 70, würde ich mal sagen, habe, müsste ich mir die sozusagen literweise über den Kopf schütten.
Aber dann musst du ja abends immer alle deine Klamotten sofort waschen, weil sonst vermischst du ja diese ganzen Gerüche.
Aber wir haben ja gelernt, dass Hubertus bei der Wäsche beteiligt ist zu Hause.
Ja.
Ja, es ist ja auch nicht so schlimm. Also es ist ja im Grunde wie beim Wein. Es ist dann wie
oder eine Cuvée. Du trinkst dann eine Cuvée. Oder wir fragen
dich mal, Christine, wie oft wechselst du denn deine Sachen? Also es ist nicht ganz normal, dass man am Abend die Sachen wirklich... ich möchte nachschenken.
Ich gehe auf das Rotwein jetzt.
Wenn du das auf so ein Blazer oder sowas sprühst, dann wäschst du das ja stimmt. nicht jedes Mal.
Meine Mutter hat solche
aber
Sachen
ansonsten, ja,
auf
die Unterwäsche
den Balkon gehängt.
Wechsle ich täglich dreimal.
Aber ich würde jetzt sagen, ich kombiniere auch manchmal Düfte von zwei verschiedenen Herstellern.
Und dann machst du tatsächlich deine Cuvée.
Ich mache eine Cuvée. Und das ist dann ganz.
Aber geht denn dein olfaktorisches Talent so weit, dass du, wenn ich dir eine dieser Flakons unter die Nase hielte, dass du sagen könntest, das ist
schwierig, weil es natürlich immer zusammengeht mit der Haut und mit der Person. Es gibt ja so wahnsinnig, also es gibt unter den Massendüften wenige, die so dominieren, dass du sie überall rausriechst. Das ist vor allem Cool Water, hast du überall rausgerochen.
Oder Axe.
Axe oder Fahrenheit. Fahrenheit war auch so ein Ding.
Dann gab es so 90er Jahre
Impuls
Frauen.
Bei den Mädels.
Ja, Egoist war auch mal eine ganze Weile. So. Aber das würde ich mir nicht zutrauen und ich finde es auch gar nicht so spannend. Aber ich denke manchmal, also Molecule One war so ein Duft. Wenn das eine Frau hatte,
dann wurde sie wuschig.
Selbst die mir unsympathisch war, dachte ich ja nach einer Weile, ach, naja.
Mit noch 1, 2 Gläsern Wein.
Der Hunger treibt's rein.
Das, was du da beschreibst, ist mir tatsächlich fremd, weil ich gerne möchte, dass die Menschen, die ich regelmäßig in den Arm nehme, die sollen gar nicht unterschiedlich riechen. Da möchte ich gerne, dass die immer gleich riechen. Deshalb meine Frage.
Nach sich oder sollen alle
am liebsten nach sich. So. Also deshalb meine Frage, was sagt denn deine Frau dazu, dass du jeden Morgen ein bisschen anders riechst?
Ich finde es schön. Aber also Barbara Schöneberger, die hat zum Beispiel, deren Mann nimmt seit Jahrzehnten immer denselben Duft. Das gibt's ja auch bei Frauen, dass du sozusagen und ich bin so ein Flaneur. Ich bin ein Duftflaneur. Ich gucke mir einfach, was es gibt so Neues. Und wenn die Fachverkäuferin beim Meister, die freuen sich schon immer, wenn ich komme, weil ich gucke immer, dahin, wo kein anderer hinguckt. Also ich habe auch da ein Faible bereits für reduzierte Düfte, nicht weil ich die 20 Euro sparen will, sondern bei den reduzierten Düften weißt du dann, dass die anderen sie nicht wollten. Und
deswegen riechst du anders als der Rest.
Ja, es gibt zum Beispiel die Spanier, also das ist ja auch so, ist ja so ein Herkunftsding. Die spanischen Modemacher machen ganz tolle Düfte mittlerweile.
Also nicht sehr schwer?
Nee. Nicht zwingend, aber die kauft keiner, weil Spanien als Herkunftsland ist wie bulgarischer Wein, der mittlerweile auch sehr gut sein kann. Aber
ja, wahrscheinlich ist es diese Idee, das Parfum ist sehr schwer. Deswegen habe ich
es ist die Idee, ja. Ne? Wobei viele Frauen eben mittlerweile auch Herrendüfte nehmen oder Unisex.
Weil die sehr sportlich sind. Wisst ihr, was wir noch nicht gemacht haben? Ja, wir haben noch nicht unser Food- und Vorurteilsspiel gespielt, was wir eigentlich am Anfang jedes Podcasts spielen wollen, um mehr über den Genusstypen.
Genau, um von unserem Gast zu erfahren, so eine Ahnung zu kriegen, welcher was er besonders schätzt und nicht. Es ist ein ganz einfaches Spiel. Wir sagen dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden, dem du dich irgendwie hingezogen fühlst. Also die erste Frage wäre jetzt Spaghetti aglio olio oder Steak Fried?
Aglio olio.
Und dahinter verbirgt sich natürlich Frankreich oder Italien. Wir haben schon über die italienische Küche gesprochen. Warum?
Ja, weil Steak rotes Fleisch ist, damit fängt es wieder an. Aber ich esse Spaghetti aglio olio, wirklich, ich esse überhaupt Spaghetti, also wenn es den Begriff Soul Food gibt, also was der Seele gut tut,
dann passt
das. Dann ist es, also wenn es mir irgendwie nicht so ganz gut geht und keine Hühnerbrühe available.
Aber dann riecht man ja nach Knoblauch, das ist ein Geruch, der für dich geht. Ja, total. Das ist jetzt nicht unangenehm.
Weißt du, das Knoblauch finde ich gar nicht schlimm. Also
ich finde es eine große Beleidigung, wenn jemand zu mir sagt, du riechst nach Knoblauch. Ich habe da ganz viel Angst vor. Das ist regelrecht eine Phobie. Obwohl ich Knoblauch wahnsinnig gern esse.
Also vielleicht ist das, mir ist das wurscht. Also ich würde jetzt auch nicht, am Vorabend der NDR Talkshow mich in Knoblauch stürzen. aber ich esse Knoblauch gern. Und wenn du übrigens frischen Knoblauch nimmst, beim guten Italiener oder selber, dann ist es auch nicht so schlimm. Also es ist ja immer nur schlimm, wenn eine alte Knoblauchzehe ist. Also ich esse Aglio Olio, muss ich gar nicht zögern.
Steak Fried war hier natürlich ein Pass pro Toto für die französische Küche. Da gibt es ja auch viele Dinge, die nichts mit rotem Fleisch zu tun haben. Calvados, normannischer Apfelpfannkuchen, was fällt mir noch ein? Croissant und so weiter.
Ich habe neulich auf dem Marktplatz.
Normannische Apfelpfannkuchen.
Auf dem Marktplatz.
Ja, mir ja. Also,
auf dem Marktplatz in einer kleinen Stadt nahe Avignon gab es vorneweg einen Salat aus verschiedenfarbigen Tomaten, den ich eher, sagen wir mal, jetzt beiläufig mitbestellt habe. Und der Dorothee, meiner Frau, fiel fast die Gabel aus der Hand. Und die ist kein Gourmet vom Typ. Die isst gern gut, aber jetzt nicht, dass sie da ewig jetzt der noch nachschmeckt, ja. Und der hatte recht. Es ist wirklich, sowas habe ich noch nicht gegessen. Wir haben wirklich an einem Samstagmittag auf dem Marktplatz, ja. Ich habe gesagt, so einen Tomatensalat habe ich noch nie gegessen. Und wir haben jetzt nicht den bestellt schon mal sehen. Hallo.
Sondern das war so ein Zufallsentdeckung.
Ja, mal gucken, komm. Und das ist, finde ich, das ist, also Leben wie Gott in Frankreich stimmt halt schon.
Kannst du mir erklären, warum so viele Deutsche, wenn sie beim Italiener sind, plötzlich ins Italienische wechseln und spätestens den Espresso dann auf Italienisch bestellen und Due Espressi sagen oder und das wahrscheinlich falsch betonen?
Och, weiß ich nicht, das ist doch eigentlich ganz schön auch. Ich habe es.
Machst du das?
Nö, mal ja, mal nein. Es ist ja auch irgendwie. Ich finde, es ist ja auch ein Urlaub. Also wenn du zum Italiener gehst, ist es ja so ein bisschen Urlaub vom.
Aber beim Franzosen würde man das nicht machen und beim Chinesen natürlich erst recht nicht.
Mag sein, aber es ist wahrscheinlich, dass diese ewig lange, über Jahrhunderte gehende italienisch-deutsche Freundschaft, schon Goethe war da. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Worauf ihr hinaus wollt, dass es ein bisschen möchte gern ist, wenn man sagt, der Pedro.
Uns ist das immer, glaube ich, so ein bisschen
unangenehm. Nee, fand die Antwort gut. Ich glaube, es hat tatsächlich, es ist eine kleine Auszeit und man fühlt sich ein bisschen kurz wie in Italien und dann will man da mitmischen, in Anführungsstrichen.
Also, ich war zwischen meinen beiden Ehen 7 Jahre Junggeselle und in den 7 Jahren bin ich wahnsinnig oft zu Italienern gegangen, wenn ich nicht verabredet war. Ich habe es genossen, einfach gerade so, wenn es Oktober, November war und wenn du denkst, oh mein Gott, Hamburg im Spätherbst, finde ich, ist eine bittere Nummer. Dann gehst du zum Italiener.
Es gibt schlimmere Städte im Spätherbst.
Ja, aber
so, keine Ahnung, Bochum oder irgendwie sowas.
Ja gut, das ist maybe, aber wobei das Ruhrgebiet in der Herzlichkeit nicht zu unterschätzen ist.
Mag,
ne?
Sein.
aber lass uns mich jetzt nicht über Hamburg reden, dann komme ich. Aber da mochte ich Nudeln zum Beispiel gern. Weil wenn ich Nudeln bestelle, habe ich immer das Gefühl, ach, eigentlich geht es ja doch gut, wenn es ja gerade mal nicht gut geht. Nudeln ist ein schönes Gericht.
Okay.
Ich habe auch noch eine Frage. Oder? Ja. Kaschmirziege oder Ziege vom Grill?
Kaschmirziege.
Ah, Zicklein ist aber kein rotes Fleisch.
Ja, aber Kaschmirziege bespielt ja jetzt auf Klamotte.
Ja. Genau.
Ne? Meine Mutter ist mal aufgefallen, dass ich, die war da ein bisschen besorgt, dass ich, als ich so 10, 11, 12 war, auch Männern hinterher guckte.
Oh, und dann, wie ist sie auf die Idee gekommen?
Ja, pass auf. Und dann habe ich, obwohl es eine sehr liberale Frau war für damalige Verhältnisse, und ich habe es wahnsinnig gemocht, also ich habe mal die Jeans von Nachbarskindern aufgetragen, ja, und ich habe es wahnsinnig gemocht, wenn gute Anzüge guter Qualität, so im Sonnenlicht haben die so ein Spiel, ja. Also ich habe ganz früh so ein, oder, und das habe ich bei Frauen aber auch gehabt, also für gute Stoffe habe ich, glaube ich, echt eine leichte Macke. Ich mag gute Stoffe. Und insofern bin ich jetzt nicht so ein Kaschmir-Heini, aber ein guter Kaschmir-Pulli fasst sich schon etwas anders an. Als so,
also das heißt, ein haptischer Mensch bist du auch.
Total.
Nicht nur ein olfaktorischer, auch noch total ein haptischer haptisch. Mensch.
Ja, ich fast.
Also du bist du ein sinnlicher Mensch, kann man das sagen?
Ja, ich glaube ja. Also ich, das kann man.
Du nimmst alles über alle.
Ja, ich bin auch ein Impulsmensch und kein strategischer, und glaube ich. Also ich bin sehr, mich haben meine Instinkte, das würde ich mal sagen, mich haben meine Instinkte selten getrogen, was Menschen angeht und was Chancen angeht und wo kriegst du einen Fuß in die Tür und so.
Man sagt es doch aber auch, dass Erfolgsmenschen hauptsächlich über den Bauch entscheiden, oder?
Das weiß ich nicht. Also das liegt auch am
Beruf. Aber man schnelle Entscheidungen treffen
kann. Jeder, glaube ich, objektiv kann man das nicht sagen. Aber was heißt auch Erfolg? Ja, Erfolg ist ja
Karriere.
Lass mal bei dem Wort Erfolg eine Sekunde bleiben. Es heißt ja nur, dass deinen Bemühungen das folgt, was du erwartet hast. Es erfolgt, ja. Und manchmal folgt ja deinen Bemühungen auch etwas ganz anderes. Und es erweist sich erst im zweiten Blick als für dich gut. Also ich mag das Wort Karriere nicht so sonderlich. Aber ich habe so ein Gefühl dafür, alles, was du tust, hat eine Wirkung. Ja, alles, was du tust, hat eine Wirkung. Und mal gucken, also ich bin ein spielerischer Mensch. Ich glaube, das trifft's.
Dann spielen wir mal weiter.
Ja.
Sandwich im Flugzeug oder Frühstück in der Bahn?
Sandwich im Flugzeug.
Weil du die Bordgastronomie der Deutschen Bahn, weil du schlechte Erfahrungen hast.
Das Bordbistro ist meistens zu. Oder die Kaffeemaschine geht nicht. Oder ich bin so enttäuscht von der Bahn wie von einer großen Liebe, weil gerade in Zeiten wie heute müsste sie funktionieren wie ein Uhrwerk. Ich würde wahnsinnig gerne ökologisch meinen Beitrag dazu leisten, indem ich viel Bahn fahre und wenig Auto und wenig fliege. Ehrlich gestanden, so wie ich lebe, kann ich mir diese Bummelmentalität der Bahn nicht leisten. Ich bring's, also Hamburg-Berlin, ja, das geht einigermaßen. Da nehme ich aber auch schon meistens einen Zug, der 2 Stunden Verspätung hat, wo ich aber dann trotzdem drauf komme, weil das so. Woran es auch immer liegt, ich weiß es nicht. Investitionen, die zu wenig getätigt wurden, ich kann es nicht beurteilen, nur ich bin 2-mal evakuiert worden, 3 Stunden Verspätung, ich habe alles erlebt mit der Bahn. Die Mitarbeiter tun mir am meisten leid, die, wenn sie mich erkennen, sagen, Herr Meyer-Burkhardt, ich habe noch 3 Jahre, dann bin ich pensioniert, bitte erwarten Sie nicht mehr von mir, dass ich die Bahn verteidige. Also ich bin auch ganz nett zu denen, also ich war jetzt zu denen irgendwie pampig zu werden, die können gar nichts dafür. Aber insofern hoffe ich auf den Moment, dass Kerosin einmal emissionsfrei ist. Ich bekenne das. Und ich finde es auch gut, dass bestimmte Flugstrecken es nicht mehr gibt. Es gibt Köln-Frankfurt nicht mehr, es gibt Berlin-Nürnberg nicht mehr. Die Strecke Berlin-München scheint ja einigermaßen zu klappen. Aber ich finde, die Fehleranfälligkeit der Bahn hat mit einem Logistik- und Ingenieurland wie Deutschland, finde ich, eine Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe.
Ja, ich fahre, wenn dann, von Hamburg nach Berlin, und da sagst du ja selber, es funktioniert ganz gut.
Ich bin 7 Jahre gependelt, das war eine Katastrophe. Ich hatte alles von brennenden Gleisen bis zu Pferde auf den Gleisen, bis zu, du wurdest irgendwo ausgesetzt zwischen Hamburg und Lübeck und nie wieder abgeholt. Also I can feel you.
You can feel me. Und ich würde ja sofort sagen, gleisgebundene Verkehrskörper sind schwierig in heute. Aber warum geht's in der Schweiz? Warum geht's in Japan? Warum?
Jetzt aber auch die beiden Länder.
Ich bin viel TGV gefahren. Ich habe mit dem TGV nie ein einziges Problem gehabt. Ich bin den mal ganz oft gefahren. zwischen Poitiers und Paris. Es gab immer auf die Minute, rauschte der rein. Es gab, die Bordküche hat immer funktioniert. Es gab, sagen wir mal, von 100 TGW-Fahrten, ja, das ist realistisch, war es vielleicht 6 oder 7 Mal, gab es eine Unregelmäßigkeit. Das ist ja nun auch okay. Aber es, also insofern,
Sandwich im Flugzeug. Ja.
Große Tafel oder intimes Dinner?
Große Tafel. Also es ist schön, wenn 10, 15 Menschen um einen Tisch sitzen und feiern oder einfach reden und trinken und also ich bin ja privat oft auf Mallorca, da findet es viel mehr statt. Mhm. In Italien, Griechenland, Portugal sicherlich auch. Und finde hier, was ich in Hamburg ein bisschen vermisse, da haben wir mal drüber gesprochen, als ich im Rheinland lebte und in München, war es völlig normal, dass die Leute vorbeikamen. Mhm. Also wir waren gerade in der Nähe und dann wussten die aber auch, sie blieben nur auf eine Viertelstunde auf einen Wein oder so. Es sei denn, du hast insistiert, sag, Mensch, ich finde so super, dass du kommst. Jetzt komm, mache ich noch eine Flasche auf und so. Das einfach vorbeikommen. Aber
das ist ein Affront in Hamburg. Also ich bin ja sehr norddeutsch. Ich habe einen Kölner Freund, der stand mal bei mir vor der Tür und ich war schockiert. Er hat mich vorher angerufen.
Ja, sicher, hat gesagt, Liebelein. Ja, genau.
Liebelein, das ist Sonntag, das ist hier irgendwie, da kannst du doch nicht einfach vor der Tür stehen.
Und als ich nach Hamburg kam, habe ich das sehr, sehr bedauert, dass es das nicht gibt, weil es einfach so herrlich ist. Wir haben wunderbare Nachbarn da, wo wir wohnen, aber es kommt keiner mal
vorbei.
Nachbarn?
Nee, aber kann hier so tingelingeling, so das Auto stehen sehen und geht's dir gut? Ich finde es so herrlich. Und dann gehen die, aber das gehört im Rheinland auch dazu. Dann gehst nach 20 Minuten wieder, weil du denkst, nun komm, aber nett. Und meistens bringen die auch eine Flasche mit. Oder es ist einfach so ein offenes Nachbar. Also meine Oma sagt immer, wir führen ein offenes Haus.
Ja, genau.
Und das finde ich eine schöne Formulierung. Ja. Aber das kenne ich nicht hier.
Bei den großen Tafeln ist auch das Problem, dass die entweder wahnsinnig pompös sein müssen oder eben gar nicht stattfinden. Das dazwischen gibt es nicht, dass einfach einer nur eine Schinkenplatte und eine Käseplatte hinstellt und ein bisschen Brot und sagt und los.
Das finde ich immer schön.
Eigentlich ja.
Zwei gute Käse, von mir aus zwei Schinken, ein bisschen Oliven, Wein, Wasser, mehr brauchst du doch eigentlich nicht.
Und irgendwie zum fröhlich sein nicht, ne, klar.
Gescheites Brot und vor allem, dass der für die Küche zuständig ist, nicht oder die oder der nicht dauernd rausrennt, nicht dauernd, ach, jetzt mache ich nochmal und dann so, ich mag es nicht, wenn eine Gastgeberin oder ein Gastgeber, eine Köchin oder ein Koch, ich mag nicht, wenn man das Gefühl hat, die ist unter Stress.
Ja, lieber was stehen lassen.
Sagst du, komm, hättest doch einen Käse gemacht, ist doch, schmeckt's euch denn? Weißt du, wenn du schon das Gefühl hast, alles ist so, ach, so denke ich,
komm. Das stimmt. Ne?
Miesmuscheln oder Austern?
Miesmuscheln.
Ich
esse gern Kaviar, ja. Also ich will jetzt mich nicht als Anti-Luxus, aber ich mag keine, also ich habe, sagen wir mal so, ich bin noch viel schlimmer für den Austernkenner. Ich bin so in der Mitte. Ich mag mal eine und finde das dann auch ganz schön, aber ich bin weder in der I-Fraktion, sondern auch nicht in der, aber mich hat sich dieser völlige Reiz von Austern nie wirklich erschlossen. Aber so Miesmuscheln mit Weißbrot und vielleicht erinnert es mich auch an die Studentenzeit, dass ich das überlebt habe überhaupt in den drittklassigen Kneipen, wo wir da in Berlin.
Dann stand ja auf dem Tisch immer so ein kleines papierendes Hinweisschild. Es ist wieder Miesmuschelzeit.
Richtig. Aber so etwas, aber genau, mit so einem
Das gab es früher auch mit Beaujolais. Le Beaujolais Primeur est arrivé.
Ja, so ein riesen Marketing-Ding, genau. Das war genau dieselben Kneipen, wo in dem Salzfässchen oben Reiskörner waren, damit das nicht verstopft.
Gibt es auch fast nicht mehr.
Nee, stimmt.
Fand ich auch immer gut. Wir müssen dringend mal, glaube ich, ein 70er-Jahre-Restaurant eröffnen. Mit all
diesen ein Freund von mir hat seinen runden Geburtstag gefeiert mit den Getränken.
Salzkörner kenne ich aber auch noch, dem 70er Jahre, ja.
Findest du in so gestandenen Pizzerien?
Ja, die genau.
Ein Freund von mir hat seinen runden Geburtstag mal so mit den Gerichten der 60er gemacht. Cordon Bleu und Camembert mit Preiselbeeren und als Schnaps gab es 6 Ämtertropfen. Und,
das kenne ich nicht. Persico.
Persico oder der einzige deutsche Whisky, den es je gab, Racke Rauchzart. Sagt euch das noch was? Nee. Racke Rauchzart.
Heute gibt es ja einige gute.
Das wäre mal ein schönes Thema für eure Food-Magazine, dass ihr mal so eine Geschichte macht. die Digestifs und Aperitifs der Vergangenheit, die es alle noch gibt, die kaufst du nur nicht hin, da musst du aufs Land fahren.
Genau.
Und da findest du in den Supermärkten noch diese ganzen alten Dinger.
Retro. Mhm. Retro-Food.
Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Also diesen Persico, den meine Eltern gerne,
meine Mutter auch.
Gerne tranken, der wird, glaube ich, in der Nähe von Kassel gemacht.
Ich weiß nur noch, dass der ist, heißt ja deshalb so, das ist ein weil er aus den Pfirsichen,
genau,
aus den Kernen.
Aus den Kernen, genau.
Und er ist eigentlich aus gesundheitlichen Aspekten, glaube ich, nicht der heißeste Tipp. Meine Mutter hat den
Schnaps ja sowieso
meistens. Hat den in der Druckbetankung sozusagen.
Nur einen zum sich vertragen oder so, wie sagt man?
Genau.
Sag mal, um nochmal auf deine Rollen zurückzukommen. Du magst das Wort Moderator nicht.
Nein, weil in ihm so der, wie ich finde, deutsche Wunsch wohnt, alles in eine Form zu gießen, in eine harmonische Form. Und ich finde, es gibt ja so Presse, also auch so Titel wie Showmaster oder Talkmaster, die ist ja die so amerikanisierte Titel, die es in Amerika überhaupt nicht gibt. Die Amerikaner wissen nicht, was ein Showmaster ist oder ein Talkmaster. Mhm. Ich finde das Wort Host, also Gastgeber, gut. Weil manchmal ist es gut, wenn du polarisierst.
Ja.
Wenn du zwei Positionen rausarbeitest und die musst du ja auch nicht in Harmonie bringen. Aber das Moderieren ist, ja, das ist, du würdest ja auch hier in eurer Firma, wenn jetzt zwei Konfliktpartner hier sind, dann sagst du doch auch, pass mal, ich glaube, ich moderiere das mal, weil wir müssen ja weiterarbeiten. Und das, dann finde ich es ja richtig und gut, weil man das irgendwie in Einklang bringen muss. Aber ich finde, bei einer Sendung, einer Talkrunde musst du nicht zwingend in den Einklang bringen.
Aber wir sind ja jetzt Neuhosts. Du bist ja in unserer ersten Staffel zu Gast. Mit welchem Thema kann man denn heute überhaupt noch schocken?
Die Frage ist ja, ob du schocken willst.
Ja. Wir holen uns jetzt konkrete Tipps ab, würde ich mir. Ich weiß nicht, ob
Jan auch schocken möchte. Das ist eine ganz häufige Frage ist, früher gab es mehr Skandale, warum gibt es heute keine Skandale mehr? Und dann sage ich, es gibt Skandale, aber es merkt keiner mehr, weil, immer wieder wird Talkshow wiederholt, Klaus Kinski fasst Alida Gundlach an den Popo. Das war damals Skandal. Heute würde man sagen,
überlachen.
Ja, der war ja auch ganz so. Bei uns hat, ich glaube, Charlotte Roach über Schamlippenpiercing gesprochen. Vor 20 Jahren wäre der Rundfunkrat zusammengetreten und der Programmdirektor
hätte... Heute ist es wieder out.
Heute hat es, als die Sendung war, weil ich die zurück, gab es weder von der Presse noch von den Zuschauern irgendeine Reaktion.
Aber gibt es denn jetzt nochmal nachgefragt, noch irgendwas, womit man schocken könnte?
Ja, aber ich finde, natürlich kannst du schocken, wenn du politische Meinungen vertrittst, die nicht demokratisch sind. Aber da fragt man sich dann auch, ja, du, wir haben jetzt andere Sorgen. Also natürlich schockt mich eine Position der AfD. Aber will ich das haben? Nee, will ich nicht haben. Das heißt, wir erleben ja alle noch, das Schockpotenzial damals war ja sexuell. Mhm. Ja, oh, darf der das? Darf die das? Boah. Die hat mit mehreren Männern, die Spisch. Boah. So, das ist ja alles nicht mehr. Es ist ja, also ich finde es sind auch immer zwei, du kannst es wie immer im Leben zweifach interpretieren. Warum es keine Skandale mehr gibt, du kannst sagen, die Welt ist liberaler geworden, was auch stimmt. Du kannst aber auch sagen, sie ist gleichgültiger geworden, was sicherlich auch ein bisschen stimmt. Aber, und eine Talkshow ist der, sagen wir mal, die Talkshow ist immer der Spiegel der Gesellschaft, in der sie stattfindet. Als damals die Talkshow gemacht wurde, hatten wir ein ideologisches Links-Rechts-Schema. Das hast du heute nicht mehr. Also die Grünen koalieren mit der CDU in Hessen, die hätten sich vor 20 Jahren nicht angeguckt. Du hast ja, was ich ja sehr gut finde, dass es so ist, muss ich sagen, wenn die demokratischen Parteien koalieren. Du hast diese polarisierte Gesellschaft nicht mehr. Und die in die Talkshow kommen, noch einen Satz verzeihen, haben alle heute eine Medienkompetenz. Sie haben ein Interesse. Sie wollen, dass die Botschaft, für die sie stehen, sei es ein Buch, sei es eine Firma, sei es ein Dings, sie wollen das auch platziert sehen.
Hm. Du machst deine NDR Talkshow mit Barbara Schöneberger jetzt seit 10 Jahren. Was zeichnet, war das falsch?
11.
Also und ihr feiert jetzt 40. Jubiläum?
Ja, nee, wir haben, die Talkshow gibt es seit 40 Jahren.
Ja.
Quatsch, nee, die gibt es seit 40 Jahren.
40 genau. Jahre.
Gibt es seit 40
Habt
Jahren.
Habt ihr da jetzt schon die Jubiläumsshow gehabt oder kommt die noch?
Die kommt noch. Die kommen noch. Und ich habe früher mit Alida Gundlach von 95 bis 2001 und dann 6 Jahre Pause und dann seit 2007 mit Barbara, seit 12 Jahren. Entschuldige.
Was glaubst du, ist denn euer Erfolgsgeheimnis? Also wir sprachen gerade über das Schockieren. Wie fragt ihr gut?
Ja, unser Erfolgsgeheimnis ist etwas, was man nicht planen kann. Wir haben uns über die 12 Jahre wirklich befreundet. Das kannst du, das weißt du, ob du bei Gruner und Jahr bist oder vor der Kamera oder hinter der Kamera. Wir sind wirklich, also über die Geschlechtergrenze hinweg sozusagen. Verrückt.
Können Männer und Frauen,
Ist eine Freundschaft entstanden mit ganz persönlichen Themen und Gesprächen und auch unter Einbeziehung unserer Ehepartner. Das ist schon so. Und gleichzeitig ist diese Redaktion, wir gehen ja 2-mal im Jahr essen, einmal macht Barbara ein Essen, einmal mache ich ein Essen. Und wenn du die Redaktion dann beobachten würdest mit uns, dann würdest du sagen, Wahnsinn, dass es das gibt. Also es ist ein, wir arbeiten seit 12 Jahren zusammen. Es gab Meinungsverschiedenheiten, aber noch nicht einen einzigen wirklichen Konflikt. Wenn in den 12 Jahren sind 2 neue Frauen hinzugekommen, weil andere ausschieden wegen Ortswechsel. Die haben beide gesagt, so nach einem halben Jahr, ich habe das nicht geglaubt. Es ist ja wirklich, es ist ja total, es ist wie eine Kommune, die sich wirklich einfach verdammt gut versteht. Das sind also so Brothers and Sisters im Geist oder Soul Sisters oder Soul Brothers. Es ist wirklich völlig irre. Und das überträgt sich natürlich, glaube ich, auch nach außen. Dass da einfach, und glaube, was Barbara und mir gemeinsam ist, sind 2 Sachen. Einmal, wir nehmen uns selber nicht so wichtig, aber das Publikum ernst. Das ist ja das Schöne an dieser wunderbaren Frau, dass sie sich auch nicht wichtig nimmt im Habitus. Ne? Und der zweite Punkt ist, glaube ich, auch, das darf man nicht unterschätzen, wir beide sind sozusagen existenziell nicht von dem Erfolg abhängig. Also wir sitzen nicht da und sagen, hoffentlich...
Ihr macht das, weil euch das wirklich Spaß bringt?
Ja, und weil wir unser Geld woanders verdienen. Mhm. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also das kannst du alles nicht planen. Das ist wieder das Spielerische.
Ja. Und eure Sendung gibt es jetzt auch in der ARD, richtig? Als Talk am Dienstag.
Die ARD macht den Versuch mit 4 Formaten. Ist ein netter Versuch.
Also empfindet man das als Adelung oder ist dir das eher so?
Nein, nicht als Adelung. Ich empfinde es als ein Experiment. Es ist als das, was es ist. Es ist ein Experiment. Mhm. Und da ich Fernsehen ernst nehme, aber nicht wichtig nehme, weil wir retten keine Kinder, löschen keine Brände, operieren keine Familienväter am offenen Herz. Also wir machen Unterhaltung.
Aber man freut sich doch, dass es ankommt über so eine so lange Zeit.
Ich bin dankbar dafür, ja, um Gottes Willen. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht, dass ich sage, wow, die ARD, jetzt, you made it. Ich guck mal, was passiert und guck das alles mit einer schmunzelnden Distanz an. Und wenn es gut läuft, läuft es gut. Und du kannst das das ist wie ein Heft, was ihr macht. Wenn es draußen ist, kannst du es nicht mehr steuern. Es verkauft sich gut, verkauft sich nicht gut.
Fallen dir solche Gespräche mit Frauen leichter als mit Männern?
Oder manchmal, wie kommt ich kann es auch begründen. Ja. Weil deswegen habe ich ja die Frauengeschichten gemacht Radio, weil ich beobachte, dass die Männer sich sehr viel mehr stärker über die Funktion definieren und weniger über die Person. Ausnahmen bestätigen sicherlich die Regel. Und bei den Frauen scheint es mir genau umgekehrt zu sein. Sie definieren sich mehr über die Person, über Beziehungen, als über die Funktion. Und es ist natürlich immer viel spannender, mit einem Menschen zu reden, wo die Person, ich sehe tiefe Falten in der oberen Nase.
Ja, die sind neu. Ich habe in dieser Zornesfalte das
von mir aufgehört. Ja, ich bin ein sensibler Beobachter mit meinem Gegenüber. Also du siehst, es ist natürlich spannender, mit jemandem zu reden, der sich eher über seine Person und seine Beziehungen definiert, als über seine Funktion. Da musst du wirklich sehr viel Sorge dafür tragen, dass du das mit so einem Sandstrahlgebläse die Funktion wegbläst, ja, und sag das mal auf, ich weiß, du bist Vorstand, ich weiß, du bist Star, ich weiß, aber das mag alles sein, deswegen bist du auch hier, aber lass uns mal reden.
Ist es unter Männern und Männern schwieriger als unter Männern und Frauen?
Ich glaube, Männer untereinander kommen ziemlich gut miteinander klar, weil Männer sofort, ich sag mal, wenn ich mach mal theoretisch, wenn Jan mich morgen einstellen würde, würde ich sofort akzeptieren, er ist der Chef, er hat mich eingestellt, würde mir sagen, okay, du bist für das verantwortlich und einmal in der Woche würde ich in seinem Büro auftauchen und sagen,
pass auf. Okay, das ist berufliche Ebene, aber wenn 2 Männer sich treffen und wollen über Beziehungsprobleme sprechen, das kommt nicht so schnell sehr tief,
nein, Männer, oder? Männer besprechen ihren Status. Mhm. Es gab doch dieser wunderbare Autor, der Campus geschrieben hat, der Hamburger Professor. Das ist auch von Sönke Wortmann verfilmt worden. Wunderbare Formulierung verwendet. Er hat gesagt, Männerfreundschaften sind eigentlich Jagdgesellschaften. Ja, die haben ein übergeordnetes Interesse. Sei es privat, sei es Sings, und das kannst du auch sofort. Also ich habe ganz lange mit einem Kollegen gearbeitet, der war ein Leben lang mir unterstellt, ja. Also ich war der Produzent, er war der Produktionsleiter, ein erstklassiger Mann. Und wir irgendwann waren wir befreundet. Und wenn ich mit ihm gesegelt habe, ich bin ein mäßiger Segler und er ist ein brillanter Segler, dann hat er mich zusammengeschissen, wenn ich das Fock falsch gemacht habe. Aber da habe ich dir nicht gesagt.
Aber es gab wieder eine Hierarchie, sie war nur eben auf den Kopf
gestellt. Ja. Männer, das ist mein Eindruck, können mit Hierarchien wahnsinnig spielerisch umgehen. Weil,
das ist, ja, das finde ich auch so.
Weil eine Verabredung einfach da ist. Ja. Sorry. Erster Chef.
Genau, ja. Und wenn du das unter Frauen hast, dann gibt es schneller ein Problem.
Wird schneller hinterfragt. Und deswegen, aber andererseits muss man sagen, wenn ich Männer beobachte und wenn ich auch mich selber beobachte, es geht zu Hause alles gut, Kinder gesund, Frau.
Genau. So. Braucht deshalb jedermann eine Freundin, eine Frau zum Reden?
Unbedingt.
Sind Männer, die keine Frauen in ihrem Leben haben, im Grunde genommen die Ärmeren, weil sie keine Gespräche führen, die ein bisschen tiefer gehen?
Vielleicht ist es so. Vielleicht ist es wirklich so. Also du wirst von einer Frau sicherlich von einer Frau, die dich liebt oder die an dir ein Interesse
hat. Kann ja auch eine gute Freundin sein, die dich
absolut berät. Absolut.
Oh, jetzt müssen wir unterbrechen. Achim kommt an den Tisch.
Ja.
Und wir kriegen Zitronenhuhn.
Ja. Und ich bekomme die vegetarische Variante, die großartig aussieht.
Kannst
du was dazu sagen?
Zitronenhuhn ohne Huhn.
Das ist das Bohnen-Steinpilz-Ragout mit Tomaten und Schwarzkohl. Und das ist vegetarisch gekocht. Du hast jetzt nicht den Sud des Zitronenhuhns, den Jan und Hubertus haben.
Nein.
Er sieht ganz toll aus.
Wir müssen eigentlich ich möchte nicht in deiner Haut stecken.
ich muss diesen Teller kurz beschreiben. Also wir sehen Oliven, Steinpilze und den Schwarzkohl unten und da drauf kostgebratenes Hähnchen in Stücke geschnitten.
Meine Freundin Barbara Schönberg will jetzt fragen, gibt es noch Nachschlag?
Bevor sie angefangen hat.
Sie fragt mal, ist doch was da?
Jetzt bin ich ja gespannt, ob wir auch mit vollem Mund weitersprechen können.
Oh, bestimmt.
Aber mir fällt auf, bitte fang doch an, also einer kann ja immer reden. Mir fällt auf, dass in Männerfreundschaften immer dann erst Tacheles geredet wird und dann um persönliche, wenn einer in einer Krise ist, erstens. Und zweitens fällt mir persönlich in meinem Leben auf, dass ich nur noch auf der Suche bin nach Kontakten mit Männern, die sich diesen ersten Teil, dieses Abfragen von Erfolg und dem beruflichen, die sich das sparen. Ich bin daran nicht mehr interessiert. Das habe ich ein bisschen hinter mir gelassen. Und deshalb bin ich auch wieder ganz doll zurück zu meinen Freunden aus der Jugend, weil ich mit denen ja früher darüber auch nicht gesprochen habe.
Ja, sag mal. Ich sag mal, das schmeckt super. Ganz, ganz toll. Ja, aber das verstehe ich. Aber da bist du, glaube ich, eine Ausnahme, Jan. Weil nach meinem Eindruck ist das zumindest seltener. Aber vielleicht bin ich habe jetzt auch nicht mehr den Zugang zu Männern, die 40 sind. Ich kriege das nur manchmal mit, wenn ich Gespräche im Restaurant beobachte oder im Flugzeug beobachte oder im beruflichen Zusammenhängen, wenn zwei 45-Jährige sich treffen, die offensichtlich auch noch einen privaten Dings haben, so schön, dass du da bist, komm, Wein und so. Das geht sehr, es ist sehr efficiency-driven. Mhm. Es geht sehr um Effizienz, ja. Und ich glaube, die alte Jagdgesellschaft aus Milliarden Jahren Entwicklung ist in uns Männern noch drin. Also man
aber wir haben ja viele andere Eigenheiten auch abgelegt, die vor vielen Milliarden Jahren noch eine Rolle gespielt haben. Hast du denn mehr männliche oder mehr weibliche Freunde?
Männliche und auch nur wenige. Also ich bin ich bin kein großer Freundschaftspfleger, muss ich leider sagen. Das liegt aber daran, dass ich wahnsinnig mit meinen Tätigkeiten befreundet bin. Mhm. Ich schreibe einfach gern. Ich bin gern auf Lesereise. Ich produziere gern Filme. Das macht mir einfach sehr viel Freude. Und wenn du das alles tust, mit Freude, nicht jeden Tag, aber doch überwiegend, dann bleibt das, was man so, Mensch, heute, was, also ich habe jetzt ein freies Wochenende gehabt, wo ich mein Buch redigiert habe, was aber nicht so viel Arbeit war, wie ich gedacht habe. Und ich hatte keinen Impuls, jemanden spontan anzurufen, obwohl ich die Zeit gehabt hätte. Ich bin dann alleine essen gegangen. Abends mit dem Fahrrad zweimal um die Alster gefahren, bin dann ein kleiner Restaurant ins La Sardegna gefahren. Das ist so Hutwalker Ecke Sierig, was Paulino jetzt hat. Und habe mich da in die hinterste Ecke gesetzt und wurde von seiner Tochter, die eine super Köchin ist, bestens bedient und war extrem froh, auch allein zu sein. Das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Ich kenne mehr Frauen, die gut alleine sein können, als Männer.
Ja, Männer können nicht gut alleine sein, oder?
Ja, das ist so mein Eindruck. Ich kann es extrem gut.
Ich hätte genau das Gegenteil als These, dass Männer also so an Abenden und die Geselligkeit nicht so brauchen. Also ich stelle fest, dass ich am Abend ganz doll gerne mit mir allein bin, mit einem Buch, auch alleine essen gehe und eigentlich kein Gespräch mehr brauche. Weil ich das Gefühl habe, wir haben den ganzen Tag so viel geredet und so viele Dinge getan. Und würde sagen, dass Frauen eher dazu neigen, dann doch noch zu telefonieren oder sich mit einer Freundin zu treffen oder noch schnell auf dem Balkon zusammen.
Stimmt auch.
Ja, vielleicht kann man, vielleicht ist einfach alles Quatsch und das sind also Klischees.
Meine Frau, meine Frau telefoniert, Dorothee telefoniert deutlich mehr.
Aber Männer können ja gar nicht telefonieren.
Ich würde nie jemanden abends anrufen, weil ich genau das gleiche Gefühl habe wie du. Ich habe den ganzen Tag gesprochen, es war so anstrengend, ich möchte mit mir alleine sein, ich muss das irgendwie sacken lassen.
Ja. Aber du bist ja eh eine Generation, die nicht telefoniert.
Aber die schicken sich Sprachnachrichten.
Gibt's aber in meinem Leben auch nicht mehr. Ein langes Telefonat habe ich nur noch mit meinen Eltern.
Ich treffe mich dann lieber.
Was ich ja spannend finde, sind Telefonate, also Anrufe ohne Grund.
Ja, hallo. Dann sag ich mal, was willst du?
Ja, aber
wollte mal
machst
hören.
Du das, Anrufe ohne Grund?
Selten.
Bei wem?
Also, mach ich auch selten. Aber ab und zu, ich habe einen Freund, der gerade durch eine Krise geht, den rufe ich schon so.
Oder hast du
aber dann ist ja ein Grund.
Naja, ich rufe ihn an, wie geht's dir?
Mhm.
Also das ist also ein Grund, aber jetzt nicht ein Grund, den ich...
Also mehr ein Gesprächsangebot.
Nicht ein Grund, dass ich was von ihm will.
Mhm.
Oder sei es nur eine Information, sondern einfach, dass ich sage, Mensch, XY, was machst du denn gerade? Und so, das habe ich auch am Sonntag gemacht. Und dann haben wir ein bisschen geplaudert, so in 20 Minuten. Aber nein, wir sind schon, ich glaube, durch einfach die digitale Welt in einer unglaublichen Taktung.
Mhm.
Ja.
Sagt mal, wo wir hier unter anderem auch Pilze essen, wollen wir unser zweites Spiel spielen?
Es gibt nämlich noch ein zweites Spiel.
Oh, schön.
Das ist intellektuell genauso hochtrabend wie das erste und das heißt Pilz, Wein, Apfel oder Unfug.
Hauptsächlich ist es lustig, hoffen wir.
Wir wollen dir Begriffe nennen, die entweder einen Pilz oder einen Apfel oder einen Wein beschreiben oder Unfug sind und du musst sie zuordnen. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Pilz, Wein, Apfel.
Pilz, Apfel, Wein oder Unfug.
Oder Unfug.
Unfug ist ein sehr schöner Begriff. Weil wir im Vorgespräch gefunden haben, dass es so wahnsinnig schöne Bezeichnungen und Namen für Lebensmittel sind. Ja,
nimm doch nicht alles vorweg.
Die Heidenmiere und der oberbergende Bassgeige und so weiter. Das ist so schön.
Wein. Ja, genau. Bassgeige ist Wein.
Genau. Deshalb, das war auch leicht. Also, was verbirgt sich hinter Pilz, Apfel, Wein oder Unfug? Geheimrat Dr. Oldenburg.
Wein.
Zweite Chance, Oldenburg.
Und wenn Wein, hast du eine Erklärung dafür?
Ja, so Geheimrat war doch immer die Weine meiner Großelterngeneration. Die hießen Geheimrat Dr. Schwurzelsieb.
Der kommt gleich.
Hallo, genau.
Also der Geheimrat Dr. Oldenburg ist eine Apfelsorte, die 1897 an der damaligen Höheren Lehranstalt für Obstbau zu Geisenheim gezüchtet wurde.
Aber Geisenheim ist da ja auch dann verwirrt.
Eben.
Macht ja nichts, aber die können ja auch sich mit Äpfeln. Ich weiß, sie können auch Wein, aber Apfel offensichtlich auch. Es handelt sich dabei um eine Kreuzung aus den Sorten, auch das ist schon wieder schön. Minister von Hammerstein und Baumanns Renette.
Ich hätte Renette aber ausgesprochen.
Aber auch Minister Hammerstein hätte ich gedacht, es wäre ein Wein. Also das ist so klassische. Ja,
aber die Äpfel haben tolle Namen, die Birnen auch.
Ja, ja. Aber die Moselweine meiner Großeltern, die waren so.
So, ich bin ganz aufgeregt, weil jetzt kommt noch ein toller Begriff.
Ja.
Was ist... Ich hätte fast gesagt, der oder die. Was ist die Bauchwehkoralle?
Die Bauchwehkoralle?
Ja, Pilz, mit Herleitung bitte.
Apfel oder Unfug?
Pilz, Wein, Apfel oder Unfug? Entweder ist ein Pilz oder ist ein Unfug.
Für was entscheidest du dich?
Ja, ich bin ja schon.
Und mit welcher Erklärung?
Die Bauchwehkoralle. Also, die Bauchwehkoralle ist ein Pilz, weil, wenn du ihn verzehrst, du sofort mit Krämpfen geschüttelt in die Niederung gehst. Und wenig später verstirbst.
Also.
Es stimmt.
Ja.
Ja.
Es stimmt. Beides. Ja. Also es ist ein Pilz und zweitens ein toxischer.
Ja.
Genau. Auch bekannt als blasse Koralle oder Bauchweh-Ziegenbart ist eine giftige Pilzart aus der Familie und jetzt kommt's der Schweinsohrverwandten. Gefällt mir auch sehr gut.
Ich habe manchmal gehört, dass nur in Schleswig-Holstein gibt es 800 Pilzsorten. Also nicht alle zu genießen. Also nicht alle Speisepilze. Aber es gibt nur in Schleswig-Holstein 800 Pilze.
Schleswig-Holstein ist auch das schönste Bundesland der Welt. Ich muss das einmal sagen.
Okay.
Ich komme daher, da leben die glücklichsten Menschen.
Wir beide verdrehen die Augen und lassen sie raus.
Ja, Jan guckt völlig super. Verständnislos. Ja.
Vor allem zwischen Mitte Oktober und Anfang Mai, wenn es grau ist und kein Laub an der
Bahn. Aber warum sollte man in einem Bundesland ohne Meer leben? Und zwei Meere. Das macht keinen Sinn.
Na ja, gut.
Okay.
Sie ist ja sonst sehr nett.
Das finde ich auch. Pilz, Apfelwein oder Unfug. Was ist Wachenheimer Gerümpel?
Das ist Unfug.
Also ein Wein. Das ist eine Weinlage. Wachenheimer Gerümpel.
Wahrscheinlich in Schleswig-Holstein.
Nein. Das ist ein Wein an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Das, ehrlich gesagt, sehr bekannte Böcklin-Wolf. Weingut hat einen Teil dieser Lage und sie machen zum Beispiel sehr ordentliche Rieslinge, die auch gar nicht so günstig sind.
Gut, nun kann es daran liegen, dass der Riesling die einzige Rebe ist, die ich nicht mag. Und ganze Hundertschaften von Freunden haben schon versucht. So, weiter geht's.
Weiter, ich bin ganz aufgeregt.
Ja, ist ja gut, sehr gut.
Der Langenberger Lamellenlulatsch, was ist das? Ich muss jetzt schon lachen. Weil er sich so freut.
Doch, das ist wahrscheinlich das jetzt wieder ein Pilz oder Unfug. Es ist ein Pilz. Auch wieder ein Pilz.
Wie sieht der aus?
Er kommt in Schleswig-Holstein vor. Ist dort es ist ein schleswig-holsteinischer Edelpilz, der die Küche dort bereichert hat. Und viele sagen, ja, Schleswig-Holstein ist die deutsche Antwort auf die Camargue, eine Hochburg der verfeinerten Köstlichkeiten.
Schleswig-Holstein ist die deutsche Antwort auf sehr, sehr vieles. Ja. Aber nicht auf den Langenberger Lamellenlulatsch, denn das ist Unfug.
Der ist Unfug. ein letztes, der Oppenheimer Krötenbrunnen.
Das ist Wein.
Ich wusste doch.
Jetzt
schlägt die Bildung zu.
Das ist Wein, aber das ist auch so ein Wein, den man, also meiner, oder ist das jetzt auch einer, der wieder en vogue ist und Riesling und die jungen Leute trinken den?
Nee.
Der klingt so nach meinen Großeltern.
Ist auch eine Weinlage.
Ach so.
In der Stadt Oppenheim, das ist nahe Mainz, also in Rheinhessen. Und da entstehen sehr ordentliche Weine, Spätlesen, Rieslinge, Müller-Thurgau Weine. Und
gibt's eigentlich noch, ja, Müller-Thurgau, gibt's das noch?
Ja, gibt's noch. Es spielt auch wieder eine Rolle, kommt wirklich? So ein bisschen in der Vermarktung wieder eine Rolle und kommt so ein bisschen zurück, wie ja viele andere auch. Aber das waren zwei Treffer.
Sehr schön.
Wir mochten diese schönen
Begriffe. Ja, aber es ist auch lustig.
Ja, da kann man sich länger mit beschäftigen.
Ja.
Ja, das hat viel Spaß gemacht. Und auch sonst kommt bei dir immer wieder deine positive Weltsicht durch.
Habe ich, total. Ich mag diesen Satz von Karl Popper, dem Philosophen. Es gibt keine vernünftige Alternative zum Optimismus. Und es gibt menschlich verständliche Alternativen. Du kannst verzweifelt sein, du kannst traurig sein, du kannst natürlich, aber was immer du für ein Problem hast, privat, finanziell, gesundheitlich, wenn du nicht selber glaubst, dass du es hinkriegst, wer soll es sonst glauben? Und ich glaube wirklich, das hat mir der liebe Gott irgendwie gegeben. Diesen Gedanken.
Diese Zuversicht.
Ja, dieser Gedanke, am Ende findest du einen Weg. Also was immer reinregnet in deinem Leben, am Ende findest du einen
Weg. Ist es auch Resilienz?
Wahrscheinlich. Also ist das Etikett, was man dem jetzt anhaftet. Mhm. Ne?
Das ist jetzt so en vogue.
Ja, aber es ist wohl so, dass mir das geschenkt worden ist. Das kann man ja nicht sicher erarbeiten.
Aber beruflich verarbeitest du auch viele nachdenkliche Themen.
Ja.
Zum Beispiel in Blaubeer Blau oder jetzt auch in deinem neuen Film.
Piskopat,
ja.
Da geht es um Psychiatrie, bei Blaubeer Blau ging es um Sterbehospize.
Mhm. Das sind ja sehr ernste Themen.
Ja, ich unterstütze Sterbehospize sehr massiv. Also ich bin da sehr, ich mache immer wieder Lesungen für Sterbehospize, also Fundraising oder ich bin einfach da, weil ich finde. Also erstmal finde ich, jeder, der in der Lage ist, ein bisschen diesen Freiraum zu haben, sollte irgendetwas tun, um die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen oder die Welt. Also ich habe schon diesen etwas idealistischen Gedanken, wenn ich eines Tages abtrete, will ich einen kleinen Teil dazu beigetragen haben, dass die Welt ein bisschen besser aussieht als vorher. Also ich will meinen kleinen Teil dazu beitragen. Und bei Fernsehspielen finde ich es einfach interessant. Ich finde es einfach sehr interessant, Themen zu wählen, die sperrig sind. Ich war der erste Produzent, der Monologfilme gemacht hat mit Hannelore Elsner. Also nur eine Schauspielerin guckt in die Kamera. Das war übrigens mein letzter Film. Bodo Kirchhoff hat das Buch gemacht. Und da hat sie den Bundesfilmpreis für bekommen. Danach habe ich mit Ben Becker einen Film gemacht. Auch nur in die Kamera. Ein ganz gewöhnlicher Jude. Beil hat Oliver Hirschspiegel damals inszeniert. Also ich mag Herausforderungen thematisch. Ich finde auch, wir brauchen ein bisschen mehr Schwarzbrot wieder. Also ich finde es, für den Kopf meine ich. Ich finde, ich bedauere es, dass, wenn ich die Bestsellerliste angucke, da ist wahnsinnig viel leichte Kost drauf. Nicht, dass ich das jetzt so mit der Attitüde, ach so.
Ja, es ist ein Interesse, aber es ist kein Spiegel. Also es ist nichts Düsteres in dir, was du da verarbeiten willst.
Naja, was heißt düster? Also ich bin durch ein paar Erfahrungen gegangen in meinem Leben, aber immer mit der Haltung, ich finde es unhöflich, wie die Japaner andere mit meinen Problemen zu belästigen. Also es gibt ja so Menschen, die immer, du gehst in den Raum und du denkst, oh, jetzt kommt die schon wieder und so. Also ich finde, wir sind auch aufgerufen für eine, wenn wir in einem Arbeitsumfeld sind oder auch dazu da zu sagen, was kann ich dazu beitragen, dass es ein schöner Abend wird? Oder was kann ich dazu beitragen, dass atmosphärisch ein gutes Kollegen miteinander ist? Und dazu gehört nicht zwingend, dass man jetzt sagt, du, mir geht's gerade wahnsinnig schlecht.
Aber kannst du dich dann fallen lassen? Manchmal braucht man das ja auch. Manchmal.
Bei engen Freunden oder bei meiner Frau oder bei engsten Vertrauten. Aber ich mache auch viel mit mir selber aus. Also ich kann ganz gut mich selber wieder hinstellen. Gelernt aus der Kindheit. Ich bin nicht sehr mitteilsam, wenn ich krank bin oder wenn ich ein Problem habe. Also ich mache das ganz gerne mit mir selber. So, und
in unserem Podcast mit Tim Rau vor einiger Zeit haben wir kurz über das Weinen gesprochen und da habe ich festgestellt, dass es offensichtlich eine Generation Männer gibt, die nicht weint und eine, die ein bisschen jünger ist, die sich das wieder traut, ja, vielleicht.
Zu welcher gehört ihr? Ich kenne nur die weinenden Männer.
Ich weine andauernd.
Dann gehörst du zu meiner Generation.
Ja? Ja. Weinst du?
Noch anders. Ich würde gerne weinen können, aber es gelingt mir nicht wirklich. Und auch wenn ich sehr traurig bin, es ist also kaum.
Kaum. Es fließen keine Tränen, oder?
Ich kann aus Freude, ich habe auch schon aus Freude geweint. Das habe ich schon auch. Aber aus Trauer, na, ich finde es auch gar nicht, keine Leistung zu sagen, ich weine nicht. Doch,
ja.
Gar nicht.
Aber glaubst du, das ist eine Erziehungsfrage? Weil mein Vater zum Beispiel, der ähnlich alt war, den habe ich einmal in seinem Leben weinen sehen.
Vielleicht weniger Erziehung, mehr Prägung. Mhm. Also ich bin in so einem reinen Frauenhaushalt groß geworden. Meine Mutter war, der musste arbeiten, wie man damals sagte, im Altersheim. Und die war sehr herzlich und liebevoll, aber Selbstmitleid war ihr fremd. Und meine Großmutter, Flüchtling aus Ostpreußen, war eine wirklich, also meine Großmutter wirklich eine harte, liebevolle, aber eine harte Person. Also es war, und die sagte immer, wenn immer ich zu ihr kam, zu dieser wunderbaren Frau, und habe mich irgendwie, ach herrlich, jetzt noch, wenn noch was da wäre.
Ja, soll ich, es gibt Nachschlag.
Genau. Ja.
Die hat immer, wenn ich zu meiner Großmutter kam und habe gesagt, der Lehrer ist doof oder meine Freundin hat mich verlassen oder was auch immer, so als 17, 18-Jähriger für Sorgen hast, hat sie immer gesagt, so Berlinerisch gesprochen, Kleiner, was willst du, das ist das Leben. Da konntest du mitkommen, was du willst. Kleiner, was willst du, das ist das Leben. So, also.
Ist das jetzt auch deine Einstellung?
Mir gegenüber. Also wenn jemand
und aber anderen gegen meiner Generation nein, gegenüber
zu, oder zu, findest ich höre zu, aber ich habe eine frühe Antenne für Selbstmitleid und das mag ich gar nicht. Also Selbstmitleid ist mir eine Charaktereigenschaft, die ich ziemlich verdrießlich finde.
Ich kann aber auch außerhalb von Trauer und Selbstmitleid von einem Hollywood Movie herrlich weinen.
Da, wenn du, wie ich, 30 Filme gemacht hast, weißt du, wie Film entsteht.
Und
ich sehe immer die Kamera, ich sehe immer den Schnitt. Mir einen Film anzugucken, ist ziemlich doof. Da hat mein Sohn sich oft drüber beschwert, weil nach 20 Minuten weiß ich, wie der Film geht. Ganz selten bleibe ich mal hängen.
Das passiert mir aber auch bei Literatur.
Natürlich.
Aber du hast ja auch Bücher geschrieben.
Ich habe zwei deutsche Filme geguckt, die ich in jüngster Zeit mal. Das eine war Der Junge muss an die Luft, obwohl ich das Buch gelesen hatte, fand ich den Film ganz großartig. Auch diese herzlich, deswegen Ruhrgebiet Bochum, ich habe immer eine große Schwäche für das Ruhrgebiet gehabt, weil eine irre Herzlichkeit da ist. Das würde ich mal bei aller Liebe zu Schleswig-Holstein und Hamburg, aber diese deftige
Hamburg ist auch doof, nur Schleswig-Holstein.
Aber diese deftige Herzlichkeit, habe ich ja hier zumindest. Nein. Vielleicht gibt es die im Hafen unten.
Das, na, so, auch wahrscheinlich
nicht. Aber glaube ich, nein, nicht so. Ne? Hat ja was zu tun mit Leuten, die aus Polen dahin gekommen sind, mit Leuten, die Solidarität haben. Das heißt, auch erlebst du auch in Amerika. Einwanderländer haben immer eine größere Solidarität als da, wo die Leute sind, die immer schon da waren. Das ist, ne? Und das andere war Toni Erdmann. Also der alte, alt-68er Vater und seine wahnsinnig
ehrgeizige
Tochter.
Ich fand das in der Unternehmensberatung.
Ich fand das so hinreißend
beobachtet. Ich auch, den mochte ich auch.
Ich habe das so wirklich, ja, das ist ein schöner Zug. Dankeschön.
Ah, es gibt einen neuen Teller.
Hier komme ich jetzt häufiger.
Sehr, sehr gerne.
Toni Erdmann ist ein großartiger
Barbara, Film. Das du bist, hast es gut gemacht.
Barbara geht mit uns immer in die Kantine, die kommt nicht hierher.
Ja.
Also das, ich finde es nicht schlimm zu weinen, aber es fällt mir ziemlich schwer.
Mir fällt es viel leichter.
Aber nicht, weil es mir peinlich ist, sondern einfach.
Ich komme besser zurecht, wenn ich nicht, also wenn ich derjenige bin, der einen weinenden Menschen sieht oder sogar tröstet, dann fällt es mir bei Frauen leichter als bei Männern. Aber ich habe den Eindruck, so auch in meinem Freundeskreis, Weinen ist jetzt freigegeben. Können jetzt auch Männer, ab sofort, ja, auch für Männer.
Ja.
Was ich sehr schön finde.
Finde ich auch.
Genauso schön, lieber Hubertus, war dieses Gespräch hier heute. Und lieber Achim, vielen Dank,
ja,
für das Zitronen-Nun.
Und die vegetarische Variante.
Es war fantastisch.
Vielen Dank.
Es war wirklich sehr, sehr gut. War das jetzt ein Zitronenhuhn, was aus, also ich frage mal, wo kam das her? Was ist
das, kam aus Frankreich.
Das, ah, wir haben kein italienisches bekommen.
Das französische Zitronenhuhn.
Und
Schwarzfeder.
Und da hast,
deswegen hat es auch noch ein bisschen Biss.
Und da hast Fleisch, du, ne, also einen bestimmten Händler, wo du, der dein Vertrauen hat. Ne?
Ja, wir haben verschiedene Händler. Ja. Also einmal Genusshandwerker beispielsweise, da bestellen wir sehr viel. Der bezieht exklusiv aus Frankreich seine Ware, auch tolle Fische, ganz toll, direkt vom Boot, ein Tag alt, 3-4 Kilo große Wolfsbarsche.
Ja.
Das ist schon super.
Aber du würdest jetzt mal bei, das interessiert mich jetzt, wir sind jetzt raus aus der Sendung sozusagen. Ne?
Ja, noch sind wir drin, weil wir noch nicht Tschüss gesagt haben, aber das macht nichts. Also das ist ja interessant. Der 3 oder 4 Kilo Fisch, der reizt mich total, der muss bei mir auf den Grill.
Ja, den kostet nicht, ja, bestimmt 150, 160 Euro.
Dann nehme ich einen 2-Kilo-Fisch.
Aber es gibt jetzt nicht, das interessiert vielleicht auch doch, also wir haben ja gerade über Holstein gesprochen, es gibt jetzt nicht in der Umgebung von Hamburg einen Bio-Geflügel,
doch,
der, wo du, ja, sagst, der entspricht auch deinen Qualitätsgefühl.
Das ist Odify. Das war wirklich Odify und seine Töchter, nennt er sich.
Odify
und seine Töchter. Das hat aber nichts mit seinen Töchtern zu tun, sondern seine Hühner sind seine Töchter.
Ich wollte es gerade sagen und, ne, dachte, das wäre so blöd, wenn ich das jetzt sagen, ja, würde.
Aber es ist total schwierig in Deutschland überhaupt gute Betriebe zu finden, die gute Hühner herstellen. Das ist mörderschwer. Man bekommt wunderbar Rindfleisch und gutes Lamm und Schweinefleisch, Duroc aus Thüringen oder sonst woher. Aber Hühner, das ist echt eine Aufgabe, da was zu finden, was Gutes.
Aber es wird eine ganze Menge aus Frankreich importiert, glaube ich.
Genau.
Dieses Label, ja, Rouge ist ja, ja, ein Qualitätsmerkmal.
Label Rouge, genau. Ja.
Also man kriegt, ja, es schon, es ist aber eben immer viel teurer als die Durchschnittsqualität in Deutschland.
Da gibt es ja diese Zahl, 30% des verfügbaren Nettoeinkommens geben die Franzosen für Essen aus, und zwar im Durchschnitt. Das heißt, es gibt Franzosen, die sogar mehr ausgeben, und die Deutschen geben 13% des verfügbaren Nettoeinkommens.
Wir bei Essen und Trinken versuchen das zu ändern seit über 45 Jahren.
Ich helfe da gerne. Wir
bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Hubertus, dass du bei uns warst. Ich habe nachgeschlagen, was Hubertus bedeutet, weil ich gedacht habe, daraus mache ich eine kluge Frage. Du weißt es bestimmt.
Der Jäger.
Nee, eben nicht. Hubertus ist die lateinisierte Form von Hubert. Ah. Und bedeutet übersetzt glänzend durch seinen Verstand.
So können wir
dem Sendung, bist du natürlich
so können wir das dann nur beenden.
Schön.
Ich wollte mit ein bisschen.
Nein, ich danke euch beiden.
Ja.
Sehr nett. Vielen Dank.
Ja.
Ich war gerne euer Gast. Und es hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen
Und
Dank.
Es hat vor allem sehr gut geschmeckt.
Vielen Dank
auch dir. Also, das war eine schöne Stunde.
Ja, mit einem schönen Zitronenhuhn.
Ja. Und ja, auch vielen Dank an unsere Zuhörer, die natürlich auch diese Folge unseres Podcasts live auf Instagram und auf Facebook unter Essen und Trinken verfolgen können. Was heißt live? wenn wir die Sendung ausstrahlen. Und genau, und bis zur nächsten Folge abonniert uns auf AudioNow oder einem Podcast-Lieferanten eurer Wahl. Vielen Dank.
Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
Das war Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken. Fotos und Videos zu diesem Podcast finden Sie auf unserer Homepage essenundtrinken.de und unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal.
AudioNow.